Dinge von Interesse. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, bei der ich über einen Teenie-Slasher-Horror-Film-Kiffer-Komödie der 90er Jahre oder der späten 90er Jahre sprechen möchte, die wahrscheinlich kaum einer auf dem Schirm hat und die danach dieser Folge zu Fragen führen wird, wo, Gregor, wo kann ich das denn sehen im Stream? Das ist nicht so leicht und das erklären kann ich natürlich nicht alleine erklären, dafür brauche ich einen, meinen Co-Piloten in dieser Folge und dann habe ich natürlich hier den guten Todde. Hallo Todde.
Hallo liebe Zuhörende, hallo liebe Hände.
Ja, hallo Ende. Du reich mir bitte deine Hand heute in dieser Besprechung, da reichen wir uns dieselbigen, weil genau. Ich wollte mit dir mal über den Film Die Killerhand reden, der im Jahr 1999 rausgekommen ist und war ganz überrascht, dass du den nicht kanntest vorher.
Nee, also ich wusste nicht mal, dass der Film existiert. Dass ich einen Film nicht gesehen habe, das ist ja nicht so ungewöhnlich, aber von dessen Existenz wusste ich halt noch nicht mal was.
Der ist wirklich so ein bisschen untergegangen, also ein bisschen kann man leicht sagen, der ist halt 1999 rausgekommen mit damals noch Leuten, die da noch sehr jungstarig unterwegs waren, aber aus einigen durchaus oder aus den meisten ist durchaus was geworden, die in diesem Film mitgespielt haben, aber der Film ist in den USA, der ist ein ziemlicher Flop gewesen, 20 Millionen Dollar Budget, 4 Millionen eingespielt, der ist damals ungefähr zum Zeitpunkt des Columbine-Massakers rausgekommen und ist aus dem Grund verschoben worden und danach war einfach so, naja, ja, man, die Stimmung war nicht gerade da, so ein Film über Teenies töten möglicherweise ihre Eltern und Freunde halt. Ne? Das war nicht die Zeit dafür halt. Ne? Wann ist das schon die Zeit für?
Und ich muss ja sagen, nach der Anfangsszene, wo häufiger mal Anton erwähnt wurde, war ich doch etwas enttäuscht, keinerlei Pokémon in dem Film zu sehen.
Also, oder andere Enten, naja.
Ja, die haben das wirklich immer so Anton-mäßig gesagt, dass ich halt, ne, und ich habe es der hinterher auch nochmal als GIF geschickt, ich habe wirklich direkt Anton von den Pokémon vor meinem geistigen Auge gehabt. Aber der eigentliche Star des Films ist Christopher Hart.
Christopher Hart, ja, denn der Mann hat, wie auch du für diese Aufnahme, uns das eiskalte Händchen gereicht.
So ist es.
Der ist ein Zauberer.
Nicht irgendeine Hand. Der ist quasi die berühmteste Hand Hollywoods.
Moment, er ist, du willst nach Hart, aber herzlich. Und nach der Hart Foundation ist er eigentlich das dritte große Hart, eigentlich, oder?
Und Hartz IV nicht zu vergessen.
Gott, das lassen wir mal raus. Auf jeden Fall, der ist ein Zauberer, aber unter anderem auch ein Handartist. Und der hat das eiskalte Händchen gespielt in den Addams Family Filmen der frühen 90er.
Ja, wobei man ja sagen muss, in der Originalversion heißt die Hand ja The Thing und hier die Hand, die heißt The Hand.
Also richtig, genau.
Idle talk hands. To the Hand.
Talk to the Idle Hands, wie der Film hier im Original heißt. Genau. Ich wollte mal was ein bisschen dem Regisseur sagen, Rodman Flanders. Flender. Da gibt es eigentlich gar nicht so viel zu sagen, weil er ist überwiegend mit Fernsehsachen unterwegs gewesen. Hat zwar Fernsehserien mal so einzelne Folgen gedreht, die man auch so kennt, hier Dark Skies oder Millennium und später noch etliches weiteres Zeug, aber so kinomäßig muss man sagen, hat den goldenen Handshake bekommen nach diesem Film, was so große Kinofilme angeht. Da blieb es eher so im Fernsehbusiness. Ist er so ein bisschen versackt, aber die Darsteller des Films sind durchaus bekannt, nämlich Anton, ein Mann, der mit Vor- und Nachnamen gleich heißt, Anton Tobias. Ein Mann, ein Vorname und Nachname, beides mögliche Vornamen, wird von Devon Sava Devon Sava gespielt und den kennen wir natürlich alle aus dem ersten Final Destination Film. Und wenn du dir den ansiehst...
Darf man auch nicht vergessen, seine herausragende Darstellung in Casper.
Ja, ja.
Als Casper.
Er hat ihn gesprochen, ne? In dem 95er-Film, ne?
Genau.
Der war damals auch so ein Teenie-Star. Ich kenne den noch aus Kleine Giganten, hier mit Rick Moranis und Ed O'Neill und so. Und hier, wer kennt nicht Twisters, die Nacht der Wirbelstürme? Nicht der Twisters, an den ihr jetzt denkt, sondern ein Fernsehfilm, der 96 im Fahrwasser von Twister halt rauskam. Ich glaube aber mit Bruce Campbell in der Hauptrolle immerhin.
Und das halte ich jetzt, Das ist eine Unterstellung. Ich glaube, es war ein legitimes Sequel und der aktuelle Film ist eigentlich nur ein Remake davon.
Das wäre geil. Der aktuelle ist nur ein Remake des Fernsehfilms, die Nacht der Wirbelstürme. Genau, und Final Destination, das wird wahrscheinlich seine große Rolle gewesen sein. Und natürlich den Film, den ich sehr gut finde, den aber kaum einer kennt, mich Punk, SLC Punk aus dem Jahr 1998 mit Matthew Lillard. Das war ein Film, den ich damals, eigentlich heute noch total liebe. Ist ein ganz, ganz großartiger Film, der sehr witzig anfängt und dann sehr, sehr traurig zum Ende hin wird, aber auch sehr schön ist. Und daher kannte ich den halt. Und hier war er so ein bisschen auf seiner Prime, auch was sein Aussehen angeht, wenn man ihn heute ansieht, denkt man, ui, 25 Jahre, uiuiui, er ist schon hart nachgealtert, der junge Mann.
Ja,
dann so natürlich seine beiden Kumpels, Mick und, im Deutsch ist es so geil ausgesprochen, Pinup. Mick und Pinup, das ist so witzig, werden gespielt von Seth Green, und den kennen wir natürlich alle, ne? Dr. Evils Sohn aus Buffy, ne? Der Werwolf Oz hat er in Buffy gespielt halt und noch ganz viele
und
andere
du
Sachen.
Du darfst einfach keinen Film über Kiffer machen, wenn nicht Seth Green mit dabei ist. Der heißt schon Green mit Nachnamen. Also.
Richtig. Und da
grüner wird's nicht.
Grüner wird's nicht, aber der ist halt auch...
Boah.
Grüner wird's nicht. Yeah. Da wird sie jetzt super.
Den muss sie aber bitte rausschneiden. Den werde ich sichern, den Titel, wenn der irgendwann mal eine Biografie rausbringt. Und die muss im Deutschen natürlich heißen: Grüner wird's nicht. Dann bitte ich ihn zur Kasse.
Der hat sich ja nämlich schon eine Biografie geschrieben. Nein, aber Seth Green hat, ganz ehrlich, Stephen Kings S, ne, von 1990, ne, der klassische S, ne, da ist er einer der Kids gewesen. Der hat bei Akte X mitgespielt, in Buffy, bis in die vierte Staffel hat er Oz gespielt. Er hat danach in vielen, vielen Filmen mitgespielt, womit die bekannteste Reihe wahrscheinlich die Austin Powers Filme halt sein werden. Aber das ist auch so ein Kiffer-Dude, also quasi prädestiniert für so Kiffer-Dude-Filme aus dieser Zeit. Ne, also man hat ihn halt gemocht. Er war so ein bisschen so der sinnbildliche Skater-Punk der End-90er, frühen 2000er. So im Film. Weißt du? Und da fiel mir einfach auch ein, jetzt so in der Vorbereitung für diesen Film, Todde, ich habe dann so gedacht, Mensch, da merkt man selber, wie alt man geworden ist. Ne? Weil ich hatte mir erst aufgeschrieben, dieser Film ist eigentlich Evil Dead für die MTV-Generation. Habe ich mir aufgeschrieben. Dann fiel mir aber ein, dass eigentlich ja schon Evil Dead für die MTV-Generation gewesen ist. Und das war hier schon Internetzeitalter, ne?
Ja, also ich sag mal so, ich habe mich auf jeden Fall musikalisch bei dem Film sehr oft erwischt, weil
ist gut, ne?
Sehr viel, sehr so, es ist einfach so diese typische End-90er Edgy-Mucke, ne? Also eigentlich, während man diesen Soundtrack hört, wächst einem eine Kette am Portemonnaie.
Eine Kette am Portemonnaie, ne? Das Kondom wird eingepackt ins Portemonnaie, ne?
Genau.
Man muss ja immer eins da, weißt du, das war ja auch einfach eine witzige, weißt du, für alle Fälle. Man braucht es ja. Ne? Es war ja jederzeit möglich, dass es dazu kommt. Deshalb musste
lieber,
man immer
lieber haben als brauchen.
Aber ist das nicht total witzig, dass wir alle, dass man sofort, ich bin 18, hier ist das Portemonnaie, sofort das Kondom dabei hat. Dann blieb es 5 Jahre da drin und dann irgendwann hat man es beim 8. Wechsel des Portemonnaies dann, hörte ich, dann ausgewechselt.
Irgendwann war dann nur noch der Abdruck davon drin, aber nicht mehr das Kondom.
Ja, noch einmal so.
Irgendwann wurde man dann realistisch.
Noch einmal so optimistisch sein, wie der sich die 500er-Packung gekauft hat damals.
Genau.
Als ich den Film aus der Bibliothek auslieh. Ja.
Genau. Aber der gute Pinup. Ist halt ein völlig bescheuerter Name. Also ich habe tatsächlich rausgekriegt, woher die beiden Namen kommen. Und die kommen daher, dass Eddie Murphy in einem SNL-Sketch damals als, ich weiß gar nicht, irgendeine Rolle von den kleinen Strolchen nachgemacht hat. Und in dieser Rolle hat er den Song Looking for Love gesungen.
Okay.
Und aus Looking for Love hat er dann halt Wookin' Pinup gemacht.
Ah, okay.
Und daher haben sie dann halt, Mick und Pinup gemacht, weil, ne, Micken Pin-Up. Ja, das ist komm. Super. Passt ja irgendwie fast. Also, ich glaube, es wurde nicht nur vor der Kamera gekifft.
Ja, vermutlich. Das ist sowieso eine Geschichte. Ich habe mal so ein Panel gesehen, auch wo auch Seth Green beteiligt war, so zum 20. Geburtstag des Films, der ja halt so ein bisschen so ein kleiner Indie-Kultfilm geworden ist, obwohl er, also einfach nur, weil er damals halt kein Erfolg gewesen ist, aber es gibt dann doch die ihn kennen, gibt so sehr viel Sympathie für, wo er auch sagte, dieser Film bestand nur aus Leuten, die alle was anderes wollten.
Ja, ja.
Die einen wollten einen Horrorfilm machen, die anderen wollten in Richtung Suspense gehen. Dann wiederum gab es welche, die gesagt haben, ja, so ein bisschen Humor, aber mit ein bisschen Comedy, aber anspruchsvoller. Dann gab es Testpublikum, das gesagt hat, wir wollen mehr die Kifferdudes und die Kifferwitze. Und dann gab es noch das Studio, und? Das gesagt hat, Jessica Alba, bitte noch kürzere Kleider.
Genau.
Halt, ne? Ja, und das ist, glaube ich, das Problem, was der Film dann durchaus auch hat. Aber Pin-Up, wie du schon sagst, in der deutschen Synchro ist es niedlich, wie sie sich Pin-Up. Ja. Aiden Hansen, der ihn spielt, da dachte ich die ganze Zeit, woher kennst du den? Das ist ja Foggy aus Daredevil.
Nee, ich sag mal, da habe ich nicht für eine Sekunde mich gefragt, weil ich muss sagen, die Rolle von Foggy in Daredevil finde ich so mega nervig.
Echt? Ich mag ja. den.
Und ich habe mir, und bei dem Film habe ich gedacht, hör mal, das ist der erste Film, wo du Aiden Hansen nicht kacke findest.
Okay.
Oder das erste Mal, dass du ihn auf der Kamera bewusst oder auf dem Bildschirm bewusst siehst. Weil er hat ja auch bei den Mighty Ducks Filmen ganz viel mitgespielt.
Ja,
ich mitbekommen.
Ja, richtig.
Und, aber ja, wie gesagt, aber nee, Foggy finde ich einfach nervig. Also,
ich fand ihn am Anfang ein bisschen...
Aber Ding jetzt hier, wie heißt die Tante nochmal?
Von Foggy?
Nee, von Daredevil.
Die Freundin von den beiden.
Ja, ja.
Das weiß ich gar nicht mehr. Das ist alles so lange her. Ich muss das, glaube
ich, aber die finde ich auf jeden Fall noch schlimmer als Foggy. Also dann immer noch lieber
Karen
Foggy
Page,
als sie.
Kann das sein? Karen Page?
Karen kann sein, ja.
Karen kann, ist eine Karen halt. Das ist einfach eine Karen.
Ja, wie gesagt, so, nee. Aber wie gesagt, in der Rolle fand ich ihn auf jeden Fall richtig cool. Wobei, ich habe erst gedacht, dass er ein Dealer ist und habe gedacht, dass er eigentlich der dümmste und geschäftsuntüchtigste Dealer überhaupt ist, weil Enten ja durch dieses komische Kellerfenster in den Keller reinklettern und vor allen Dingen hinterher auch wieder rausklettern muss, wo ich mir so gedacht habe, also von seinen Kunden so viel Aktivität zu erwarten.
In der Branche.
Und dann verkauft er seinem Kunden ja noch nicht mal was.
Das ist das Allergeilste.
Und wo er dann rausgeht, sagt er so, oh, guck mal, was ich hier gefunden habe. Aber das war die Stelle, wo ich dann auch festgestellt habe, wahrscheinlich ist er auch gar kein Dealer, sondern... Nö. Anton wollte einfach bei dem schnorren und
ja, ja.
Er hatte halt keinen Bock, ihm was abzugeben.
Richtig.
Und ich sag mal, so tief war ich in der Szene selber nie drin, aber ich kannte durchaus so einige Leute, die dem Grün nicht abgeneigt waren und ja, solche, ey, hast du noch was? Nee, ich hab nichts mehr. Ja, der und der hat noch irgendwie ein Gramm oder was. So Unterhaltungen habe ich durchaus schon gehört.
Ich glaube, also, ich habe hier Dreck gebröselt.
Ja.
Habe ich nur gehört, natürlich selber.
Ja,
das war.
Ja, ja.
Da war es ja noch nicht legal, weißt du?
Nee, richtig.
Und natürlich der Star zu der damaligen Zeit, schon auf dem Weg zum großen Star, Molly wird gespielt, der ist Love Interest von Jessica Alba.
Ja.
Ja.
Immerhin glücklicherweise 18 ist, also man darf sie zumindest toll finden.
Nee,
also,
die war 18, genau, stimmt, die war 18. Ja, und die war, das war also noch vor ihrem Durchbruch als Dark Angel. Und so.
Genau.
Ja,
genau.
Aber danach kam halt, die 2000er Jahre waren halt gut zu ihr.
Auf
dann,
jeden Fall.
Bis dann Megan Fox die platt gemacht hat, karrieremäßig, muss man. Die hat so quasi nahtlos diesen Job von ihr so eingenommen, so ein bisschen als das meistgesuchte Internet-Girl, glaube ich, oder?
Ja? Das kann durchaus sein.
Aber Jessica Alba ist einfach gottverdammt süß in diesem Film. Also, das unterstreicht natürlich auch noch das Engelskostüm, was sie ab der Hälfte trägt.
Oh, ja.
Ne? Das, natürlich unterstreicht es das noch. Und dass sie aus irgendeinem random Grund im quasi Bikini am Ende auf dem Auto liegt, mit dem sie dann direkt droht, so zerdrückt zu werden, unterstreicht es nur noch mehr. Aber sie sieht einfach gottverdammt süß in diesem Film.
Ja, ich glaube, Jessica Alba hat auch einfach irgendwie so den Vorteil, die hat irgendwie so eine Ausstrahlung, obwohl sie ja einfach eine wunderhübsche Frau ist, sie wirkt irgendwie trotzdem so approachable, weißt du?
Wie ich.
So, sie wirkt jetzt nicht so unerreichbar wie zum Beispiel eine Megan Fox oder so, sondern es ist halt immer noch so, wir wissen alle, es wird nie passieren, aber stimmt, die Chance ist nicht null. Stimmt. Sie ist vielleicht 0,5%.
Aber diese 0,5. Diese genau. 0,5, dafür habe ich sie noch im Portemonnaie mit der Kette.
Weißt richtig, du? Richtig. Dafür also
für diese 0,5, ja.
Ja, also als sie da so mit dem Motorrad vorbeifährt, so da ist halt schon, da war dann schon eher so vom Look her so, ja nee, hör mal, die ist doch für Enten sowas von unerreichbar. Aber auf der anderen Seite fährt traut man ihr halt auch das Bassspielen zu, man traut ihr auch zu, dass sie da wie so ein Entführer aus Zeitschriftenbuchstaben ihre Songtexte zusammenklebt und so. Also so viel Wahnsinn traut man ihr dann schon noch zu.
Ja, ich. Das merkt man total, ja.
Ja.
Dann haben wir noch Vivica Fox, die als Debbie hier da ist, oder die Druidenpriesterin.
Debbie LeCure.
Genau, die Druidenpriesterin, genau.
Ja.
Eine Rolle, die hätte 1:1 aus Buffy kommen können, irgendwie. Sie ist die Druidenpriesterin, die nach Sunnydale kommt und vor einer großen Gefahr war und dann in der Folge mit dabei ist und am Ende wieder nach Druidenhausen geht. Bei
Vivica. Nicht bevor sie aber mit Randy knattert.
Nicht bevor sie, aber gut, das ist das Sexritual der Druiden.
Da, genau, es ist rein beruflich.
Es ist rein beruflich, aber es muss raus. Gemeint. Genau, ja. Aber sie kennen wir natürlich aus Independence Day und natürlich, sie war, ich weiß nicht, Hot und Spicy, sie war eine von den beiden auf jeden Fall aus Batman und Robin. Von den beiden Girls von Tommy Lee Jones Two-Face. Ne, wer sich noch dran erinnert. Eine Szene war es, glaube ich, oder vielleicht zwei, in der wir sie gesehen haben. Aber die bekannteste Rolle ist natürlich die Stripperin, Schrägstrich, dann zukünftige Ehefrau von Will Smith in Independence Day.
Ja, aber es ist halt irgendwie, ne, also alleine die Leutchen, über die wir jetzt gesprochen haben, Elden Henson würde ich vielleicht ein bisschen außen vor lassen, aber gerade alleine schon halt Seth Green, Jessica Alba und Vivica A. Fox, also noch viel lauter kann man nicht 90er Jahre schreien von der Besetzung
absolut,
her.
Absolut, auch bei dem Rest ist es so, auch Jack Nosworthy, der ist ja, der hier Randy spielt, der war ja zu der Zeit auch schon in so Filmen wie Event Horizon und so zu sehen, also den kannte man schon. Ne, also das sind überraschend bekanntere Gesichter zumindest, vielleicht da noch nicht in ihrer, vielleicht schon in ihrer Prime, vor ihrer Prime, weißt du? Aber die Story von dem Film ist ja auch relativ schlicht, der gute Anton, das ist halt so ein Abhänger, so ein Kiffer und so, ne? Schlicht wollte ich sagen, genau, der einfach immer nur zu Hause rumhängt, nichts macht und so und auch zu Halloween nicht vorhat, was zu machen hat, so zwei Kifferfreunde, dann werden seine Eltern überraschend getötet. Also die werden nachts überfallen von etwas, was unter ihrer Decke im Schlafzimmer steht. Ich bin unter dem Bett. Das hätte einen Hinweis geben sollen, dass vielleicht wirklich etwas unter dem Bett gewesen ist. Da werden die getötet und es stellt sich alles im Laufe des Films heraus, dass der gute, der überraschend inaktive Anton dafür verantwortlich ist, weil seine Hand ist außer Kontrolle. Evil Dead Fans wissen mehr und die macht gar böse, böse Dinge. Unter anderem seine Freunde töten, seine Kifferkumpels töten, seine Eltern hat sie getötet. Mit all den Sachen kommt er überraschend gut klar. Klar, weil er doch merkt, dass die gute Molly auf ihn ein Auge geworfen hat. Da wird der Film unrealistisch übrigens.
Und warum macht die Hand so böse Sachen? Mhm. Weil sie nichts zu tun hat.
Richtig, denn Müßigkeit ist aller Laster Anfang. Weißt
so
du?
Ist es.
Weißt du, was
so
bei der ganzen Geschichte...
Und da kommt ja auch der englische Titel halt her, ne? Das Idle Hands are the Devil's Playground. Und der Spruch wird ja auch dann hinterher von Randy nochmal so ein bisschen eingedeutscht, weil eine 1:1 Übersetzung, die irgendeinen Bezug auf den Teufel hat, gibt's halt nicht. Von daher wird die dann für den Film mal so ein bisschen gebastelt. Und und dann fängt ja unser unterbeschäftigter Mörder halt mit dem Stricken an, damit die Hände was zu tun haben.
Genau. Natürlich geht das alles schief. Am Ende muss er sich auch von seiner Hand trennen. Er versucht sie durch Abschneiden und durch Vernichten, indem er sie in eine Mikrowelle packt, loszuwerden. Aber sie wird leider von den kiffenden, untoten Freunden, die mittlerweile auch von den Toten zurückgekommen sind, weiter bei ihm wohnen, weil sie es einfach geiler finden. Und das ist ein toller One-Trick-Pony von diesem Film, dass die beiden toten Kifferkumpels einfach weiter bei ihm wohnen wollen, auch nach ihrem Tod, weil sie gesagt haben, wir haben dann weißes Licht gesehen und eine Treppe und dann haben wir uns gedacht, scheiß drauf, wir bleiben einfach hier. Und dann geht der große Kampf gegen diese böse Hand los. Inklusive Offspring, die auf dem Schulabschluss beispielen, inklusive der Druidenpriesterin.
Nein, das ist ganz viel tollem Zeug. Das ist die Band.
Das ist die Band, genau. Aber weißt du, was
die,
das...
Die Offspring spielen die Band, aber das ist die Band.
Stimmt. Aber weißt du, die spielen aber die Songs vom ersten Offspring-Album und von den Ramones. auch.
Ja, ja.
Aber das ist, weißt du, was das Witzige war? Jetzt beim Rewatch von dem Film dachte ich mir so diese ganzen Sachen, dass seine Eltern irgendwie im relativ harten Pre-Intro, was auch sehr gruselig ist, auch so von den Soundeffekten und so, also diese Pre-Story, wo die Eltern sich zu Bette begeben, auch mit relativ zumindest bekannten, vom Gesicht her bekannten Darstellern gespielt und dann sie diese Warnung erhalten und dann getötet werden und auch dass der Tod seiner Freunde, die er ja direkt verantwortet, das steckt ja alles relativ easy weg. Und da dachte ich mir auch noch, ach ja, als es dann aber relativ schnell anfängt, dass Molly auf ihn steht, dachte ich, jetzt come on, Film. Jetzt komm, wie witzig ich das als das Unrealistische betrachtet habe, dass diese Frau ja auf ihn steht. Was sagt das über mich? Weißt du?
Ne? Das stimmt. Ja, wobei ich natürlich auch mir die Frage stelle, ist Fred Willard der Vater? Mhm. Ist der mit Matthew Lillard verwandt?
Das weiß ich nicht. Möglich.
Immerhin teilen sie sich das Illard am Ende.
Ja, ich hoffe, dass es so ist. Das wäre ein weiterer Zusammenhang.
Gegenbeweise hat keiner. Ne? Mhm. Und ich sag mal, und der Schuldirektor, ich meine, der Timothy Stack, ist doch der Vater von Dingens von Parker Lewis gewesen.
Ja, oder? Einmal das, aber Timothy Stack ist auch, ich muss immer an Timothy Stack denken, wenn ich My Name is Earl, also da hat er sich selbst halt gespielt in der Serie. Und da hat er so den etwas ehemaligen, so ein bisschen abgeheifterten Schauspieler gespielt, Tim Stack, der immer in der Kneipe rumgehangen
hat. Da muss er sicherlich ganz tief in die Trickkiste vergreifen.
Total, der ist dann immer betrunken und hat dann immer so im Vorbeigehen so Sätze zu den Star, also er war immer so, er hat so der Barney der Serie halt so ein bisschen, ne? Hat dann da immer gesessen, hey Earl, ich muss übrigens nachher noch zu einer neuen Reality-Show, zu der ich eingeladen bin. Sorgerechtsverhandlung. Mal sehen, wie das ausgeht. Oder es gibt auch so eine geile Police-Folge von, also mit der, also so eine, man ist mit einem Polizeiteam unterwegs, so eine Cops-Folge bei My Name is Earl, da halten sie halt auch ihn an und er steigt total betrunken aus dem Auto aus. Und die halten halt an und sagen, ah, wir haben hier einen Hollywood-Star, Timothy Stack. Und du siehst, wie er hinten aus seinem Auto aussteigt. Also wie er von vorne nach hinten durch, dann draußen steht und dann so eine Baywatch-Klamotte anhat. So wirklich so eine Baywatch-Klamotte, weil er mal in den frühen 90ern in einer Baywatch, in einer Art Baywatch-Verarsche, irgendwie Son of the Beach oder so hieß die, hat er mitgespielt und da hat er noch das Kostüm für an, 30 Jahre später. Und er sieht halt total hart betrunken aus und die sagen, ja, wissen Sie was, die haben mich verarscht, die haben mein Quincy zweite, ich habe ich habe 89 Einträge in der Internet Movie Database, aber die haben mich verarscht. Mein Quincy Zweiteiler wird da als ein Eintrag gezählt. Und das habe ich damals überprüft und er hatte recht. Er hatte damals, also als das vor 10 Jahren war, recht, dass sein Quincy-Zweiteiler ein einziger Eintrag war in der Movie-Database. Und dann sagt noch der Polizist, ja, dann noch gute, kommen Sie denn gut nach Hause? Und er sagt, ich muss nur in der Schule vorbei, mich zu Hause. Ja, dann gute Fahrt. Dann hörst du im Hintergrund das Klingeln der Pausenglocke. Es ist einfach totale Magic. Also diese. Und daher habe ich ganz viel Liebe für Timothy Stack. Und als ich ihn hier als D-Rex gesehen habe, der ja nur eine Szene hat, wie er Telefonsex macht während des Abschlussballes und dann auch gesagt hat, oh Baby, ich fühle deine Hand förmlich. Wir wissen alle, was dann passiert ist. Halt, ne? Es ist ganz, ganz großartig, Timothy Stack da nochmal zu sehen.
Absolut. Halt, ne? Aber ich muss sagen, ich fand es, um die Leistung der Hand nochmal zu würdigen, ich fand auch, dass sie Dexter Holland auch sehr überzeugend die Kopfhaut vom Kopf gerissen hat.
Ja, und ich muss sagen, Ende der 90er, das war mit einer der Gründe, wie ich auf den Film gekommen bin, weil wir haben ihn damals halt aus der Videothek geholt und ein Kumpel von mir, ein sehr guter Freund, Grüße, Andi, er weiß schon, wen ich meine, zu der Zeit hat er noch The Offspring sehr gerne gehört und die waren sehr angesagt.
Das Lustige ist, dass ich aktuell sehr viel mehr The Offspring höre als vorher und auch jetzt so ein paar Alben, die ich vorher ignoriert habe, die halt so nach meiner Zeit gekommen sind, auch für mich entdeckt habe. Und von daher musste ich doch, so, als ich dann halt so diesen sehr blonden Sänger und so, aber die spielen da einen Ramones-Song, so, aber nein, doch, das sind die Offspring.
Und ich muss sagen, ich glaube, also wir sind ja alle, also seien wir mal ehrlich, Smash, ich weiß noch, wie ich das erste Mal von dem Album Smash Self-Esteem gehört habe, 94 oder oder so und mir noch dachte, was ist das für eine harte Musik? Weiß ich noch nicht. aber wir, guck mal, dann Smash war großartig. X ist auch noch
Humble. Aber so unterschiedlich kann es sein, weil als ich angefangen habe, und das war quasi alles so gleichzeitig, ne? Also ich sag mal, hier sind ja die Offspring und Green Day sind ja hier quasi so in einer
Welle rübergekommen. Ja, genau. Das war so ein Ding. Es gab so zwei Fronten,
ja, ja.
Ne? Green Day,
richtig,
oder Offspring.
Richtig.
Ne? Ja.
Ne, also wobei ich mich noch dran erinnern kann, dass der damalige Freund von meiner Schwester lieber Green Day gehört hat als The Offspring, weil, ich zitiere, The Offspring ihm zu links waren.
Ist es so?
Ja, wo ich mir nur hinterher überlegt habe, als der wohl bei Alben wie American Idiot und so abgekotzt haben dürfte.
Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich. Aber ich,
dass er aufs falsche Punk-Pferd gesetzt hat.
Das war auch die Zeit, wo ich wirklich auch durchaus solchen Punk, also Fun-Punk, wie man es damals auch genannt hat, was ja auch von der Bezeichnung so ein bisschen komisch war, aber ich kann mich da so Mitte der 90er sehr gut erinnern, dass ich also auf jeden Fall Green Day, Offspring, klar, und auch hier Bad Religion, das war so die,
ja,
genau,
klar.
Und dann kam ja NorthX und so, NorthX und hier die ganzen Dinger, wo noch so Skater-Einschläge mit waren und so, aber
spätestens dann mit Tony Hawk's Pro Skater.
Da war es dann vorbei. Aber wie gesagt, Smash hier, wie heißt es, X-Nay on the Hombre, natürlich großartig. Ja. Amerikaner, das fühlte sich schon, weiß ich noch, da haben sie ja das mit den Rappern und so gemacht, was ich heute total witzig finde.
Aber Amerikaner und Conspiracy of One fand ich auch beide gar nicht so schlecht.
Damals irgendwie fand ich die so ein bisschen
damals fand ich die auch scheiße.
Und so, ne? Aber heute finde ich die voll gut. Also hier auch so
Pretty Fly. Und dann kam ja hinterher eher so die Alben, wo sie sich dann vom Klang her wieder so ein bisschen geändert haben.
Genau.
Und wo sie dann eigentlich eher fast schon so ein bisschen in die Metal-Ecke gegangen sind vom Sound her. Aber lustigerweise, und dazu passt das, was du gerade gesagt hast, auch super, also vom Sound her, ne, halt viel kraftvoller und wuchtiger und so und dadurch irgendwie metallischer. Aber eigentlich von der Art her, wie die Songs geschrieben waren, klang das wieder genauso wie die Smash damals.
Irgendwie schon, ja. Also ich, wie gesagt, ich weiß aber noch, dass ich dann, irgendwann hatte ich mal so eine Phase, wo ich viel mit der Bahn unterwegs war und noch nicht Podcast gehört habe. Da habe ich dieses Rise and Fall, Rage and Grace, das von 2008.
Das habe ich jetzt für mich entdeckt.
Ja, das habe ich voll viel gehört.
Ja, das ist halt echt richtig, richtig gut auch. Und und ich kann mich noch dran erinnern, damals, als die Smash rausgekommen ist, da habe ich tatsächlich, da habe ich so ein T-Shirt von denen, von dem Album gehabt, was ich halt eigentlich vom Look her auch heute voll scheiße finde. So diese typischen Dinger, weißt du, so es wird einfach irgend so ein Albumcover wird einfach halt auf ein T-Shirt gedruckt. Und
Loom-Shirt und ein Albumcover.
Ja. Und es war halt jetzt auch kein besonders hochwertiger Druck, sondern nur wirklich einfach so eine große Fläche, die halt auf das schwarze T-Shirt drauf gedruckt wurde. Heute, also mal abgesehen davon, dass mir dieses T-Shirt mit Sicherheit nicht mehr passen würde, brauchen wir nicht drüber reden, aber heutzutage fände ich das so geil, so als so ironisches T-Shirt.
Ja.
Ne?
Damit
so,
aber.
So mit so einem leichten Bootleg-Look fände ich schon geil. Also,
ja,
aber.
Ja, es ist, meinst du, jetzt kann ich wieder mit dem Che Guevara-Shirt, mit dem EMP-Che Guevara-Shirt rumlaufen.
Ja, so ein bisschen, so ein bisschen. Aber so die Smash, also die habe ich halt auch wirklich so oft rauf und runter gehört. Also
auf jeden Fall. Und das war
meine Nachbarn werden sich freuen. Das ist auch eins der Alben, wo ich am lautesten mitsinge, wenn es läuft.
Gut zu wissen.
Nicht am besten, nicht am schönsten, aber am lautesten.
Das ist das Beste, ja. Nee, und das war mit einer, so diese Liebe auch zu so Offspring und so, war mit so auch, da hat gesagt, ey, da kommt jetzt ein Film raus und so. Und dieses Mädel ist total hübsch und pipapo und Seth Green ist dabei und so. Ja. Und das ist auch so, das wurde ja auch so als Kifferkomödie so vermarktet. Also man merkt auch so den Trailern und der ganzen Sache so ein bisschen an, so dass sie nicht so richtig wussten, was sie da so hatten. So, ja, so Humor, aber dann doch wieder auch ein paar härtere Sachen drin. Also so, aber auch so CGI-Effekte, junge Stars und dann, aber im ganzen Film wird immer irgendwie Zombie gezeigt, also alte Horrorklassiker, also schon so ein bisschen Respekt der Vorlage gegenüber. Und das war genau dann unser Ding, was wir so aus der Videothek geholt haben und dann
und wo wir gerade beim Thema Videothek sind, ich fand der Eröffnungssong oder das Eröffnungsstück Hast du auch die ganze Zeit drauf gewartet, dass kommt, du würdest kein Auto stehlen?
Ja, genau. Genau das ist es nämlich, ne? Genau das ist es, so diese typische Anti-Raubkopierer-Werbung halt ja, auch, ne? Ja. Du würdest niemals einem Polizisten. Ja, ja, genau das. Genau das. Aber das war so ein Film zu der Zeit, zu Ende der 90er. Man ist dann man ist in die Videothek gegangen, hat das Cover gesehen, hat gesagt, Alter, hey, die Typen, Alter, Stoner-Komödie, aktuell, nicht die MTV-Generation, das ist, man mag es nicht. Aber dann bin ich hingegangen zu Theke, hab gesagt, das bitte, eine Videokassette, ein SCART-Kabel und einen zweiten VHS-Rekorder, bitte. Bring ich alles morgen zurück. Nein, weißt du, das waren genau diese Zeiten halt. Und dann dieser tolle Soundtrack, der sich da durchzieht halt. Und ich muss auch sagen, ich fand viele Sachen in dem Film, da musste ich so unfreiwillig drüber lachen, auch so diese Ausgangslage, das ist dann es passieren halt Morde und das, die erste Reaktion der Polizei ist, das wird im Hintergrund uns erzählt, Ausgangssperre für Jugendliche ab 21 Uhr.
Ja.
Das ist die Maßnahme der Polizei, die so im regionalen Fernsehen durchgesagt wird. Und Ich weiß noch, dass ich damals einen Kumpel hatte, der versucht hatte, diesen Kiffer-Inhalator nachzumachen. Denn der gute Anton hat ja diesen Asthma-Inhalator um den Hals und der benutzt den ja als Bong. Der hat ihn ja so umgebaut und kann daraus halt kiffen. Und ich weiß noch, dass es damals Leute gab, die gesagt haben, das ist ja eine geile Idee, weil da würde dich nie einer drauf ansprechen. Und selbst wenn du da was rauchst, denken die alle, das ist dein Asthma-Zeug. Ich bin der Meinung, dass das bei keinem je funktioniert hat und so, aber ich weiß, als ich diesen Inhalator gesehen habe vorhin wieder, dachte ich mir, Alter, genau, stimmt, das haben sie doch damals auch mal versucht.
Ne? Aber dann lieber diese Riesenbong, die aus dem Vergaser gemacht wurde, kopieren. Da wird keiner erwarten, dass das irgendwas für Drogen ist.
Also dieser Riesenbong, der am Ende in der Werkstatt das Zaubermittel ist, womit man dann die Popeye-mäßigen den Spinat sich einfüttert, um den Hebel zu drehen, um die böse Hand zu besiegen oder beziehungsweise die Hand selber Stone zu machen.
Die Hand so dicht zu machen, dass die Hand dann aus Versehen selber den Hebel wieder umschaltet.
Also als ich dieses Ding gesehen habe, diesen Kiffervergaser, dachte ich sofort aus irgendeinem Grund an den Megamanta. Weißt du, warum auch immer? Ja. Todde, ich hatte sofort gedacht, das ist der Megamanta dieses Films. Weißt du?
Ja, das schon. Aber du hattest ja gerade auch die Musik nochmal angesprochen und ich muss sagen, so eine kurze Phase am Anfang habe ich gedacht, alter Schwede, wie teuer muss dieser Film gewesen sein? Mhm. Alleine die ganze Musik, die da einbauen, bis ich dann irgendwann festgestellt habe, dass Shout at the Devil, glaube ich, 3 oder 4 Mal in dem Song vorkommt.
Also, richtig, genau.
Da hat man dann doch irgendwie so gemerkt und Santeria von Sublime ist ja auch mit dabei. Auch das wird dann häufiger mal so im Hintergrund gespielt. Also ich sag mal, sie haben wahrscheinlich hinterher so 3, 4 Songs lizenziert und die einfach die ganze Zeit gespielt. Überraschend wenig The Offspring dafür, dass The Offspring halt mit im Film waren, aber...
Ja, ist mir auch aufgefallen, aber das ist das andere, was aber auch schön an dem Film ist, der ist so 92 Minuten etwa lang und der fühlt sich nochmal 10 Minuten kürzer an. Ich finde, der ist unheimlich kurzweilig.
Also, auf jeden Fall.
Gerade wenn man, mir fällt das immer auf, wenn ich so Filme aus den 90ern oder 80ern gucke, da sowieso, diese Längen von 90, 80 Minuten kommen einem noch kürzer vor. Also der Film ist ratzfatz vorbei, während man sich ja heute so lange durch stundenlange Filme quälen muss und allein schon, wenn ich sehe, 176 Minuten, Teil 1. Weißt bin ich schon innerlich weg. Aber es passieren so niedliche Sachen. Also auch, dass als Anton dann seine Kifferkumpels anruft und sagt, ja, ich brauche mal was und ihr, ja, wir sind, die, wo sie sich gegenseitig versichern, zu faul zu sein, um zum jeweils anderen zu gehen, um das Zeug zu übergeben. Ne, wo er ihn dann im Keller besucht und durch dieses Fenster in den Keller einsteigt. Und das sind so, wenn du so in den 90ern warst, wenn du so die Clerks-Filme geguckt hast, hier die Kevin Smith-Filme, das war ja unser Cheech und Chong im Prinzip halt, ne? Also unserer Generation. Wir nennen uns jetzt die MTV-Generation, Todde, nur damit du Bescheid weißt. Ne?
Okay.
Die MTV-Generation. Ne? Das fühlte sich wieder so total heimlich an. Aber ich musste so lachen, als Seth Green, als Mick zu ihm dann sagt, Alter, willst du dir wirklich dein ganzes Leben, du verschwendest es doch, hängst den ganzen Tag nur rum und kiffst und guckst Fernsehen. Kann doch nicht alles im Leben sein. Wie geil ihm, der dasselbe exakt so macht. Ne? Das kannst du auch nicht auf Dauer so machen. Musst du mal gucken, dass du mit deinem Leben klarkommt. Ne?
Ja, aber das ist ja schon fast philosophisch, weil das ja so dieses Ding ist, was einfach sehr viele Leute machen, so dieses so, ne, Ja, du sollst ja nicht das machen, was ich mache, sondern was ich dir sage, was du machen sollst.
Ja, das ist wirklich großartig. Und wo ich diese harten Buffy-Vibes hatte, war ja bei Debbie halt, ne, die dann erstmal uns so vorgestellt wird, dass sie irgendwie als Nonne dann einen Typen im Gefängnis besuchen möchte, der dann aber auch gestorben schon ist und auch so Zeichen an der Debbie. Hand hat, Schwester Debbie. Und dann ist sie so eine taffe Braut, die irgendwie für so einen nicht näher bezeichneten Kult arbeitet und da halt nach dem Teufel, also nach diesen Erscheinungen halt sucht. Und als
ja,
sie dann,
vor allen Dingen, was ich cool finde, ist in ihrer ersten Szene, wo sie ja dann rausfindet, ah, verdammt, hier ist gar nicht, was ich gesucht habe. Mhm. Dass sie sich so, während sie zu ihrem Auto geht, dass sie das Nonnenkostüm ablegt, okay. Aber wie radikal sie das macht, dass sie sich da wirklich die Sachen hinterher echt so vom Körper reißt, wo ich mir nur gedacht habe,
brauchst du es nicht nochmal?
Also da hättest du jetzt anderthalb Minuten warten können und das einfach in deinem Auto machen können, anstatt jetzt halt alle mit angucken zu lassen, oh, guck mal, Schwester Debbie war gar keine Nonne.
Ja, zumal sie vielleicht das Kostüm entweder zurückgeben musste oder vielleicht nochmal hätte gebraucht.
Ja,
weißt du, das war ja eigentlich verloren danach, allein die Reinigung und so.
Ja, aber, also besonders nachhaltig ist Debbie nicht.
Nee, überhaupt nicht, aber ich habe, weißt du, der Film verliert da halt auch keine Zeit mit so. Wie sie dann nochmal diese Morde im Fernsehen sieht und dann diese geile Karte an der Wand hat, wo sie diese Xe macht. Ne? Und als ich nur diese Karte gesehen habe, habe ich gesagt, okay, am Ende steht da ein Pentagramm.
Ja, klar.
Und
ja,
genau, klar. So war's.
Und vor allen Dingen, da muss ich aber auch sagen, da habe ich aber auch tiefsten Respekt vor dem Film gehabt, wie unausweichlich er dieses Pentagramm dargestellt hat.
Ja, ja.
So, oh, ja, du hast jetzt irgendwie 5 Kreuze auf der Karte gemacht. Natürlich müssen die mit einem Pentagramm, vor allen Dingen nicht nur, also wenn es jetzt einfach nur dieser Stern gewesen wäre, dann hätte ich ja noch irgendwie sagen können, ja gut, irgendwie nachvollziehbar. Aber dann auch noch dieser Kringel da drumherum.
Ey, das ist so großartig. Also wirklich, es fehlt eigentlich wirklich nur noch, dass sie das Pentagramm schon gemalt hätte und danach am Ende die Orte irgendwie rein. Ach ja, hier ist der Ort und so.
Ja, ja.
Das war so großartig. Also als ich nur die Karte gesehen habe, habe ich gesagt, das wird am Ende ein Pentagramm dann sein. Und auch dann so als Anson dann später so denkt, dass dann so Leute im Haus sind, ne, wo er dann so diese Alpen, so eine Eltern, es ist ja überraschend entspannt, dass seine Eltern irgendwie seit Tagen irgendwie weg sind und so, und obwohl da draußen diese Morde passieren.
Und vor
allen Dingen
eigentlich auch ordentlich müffeln müssten.
Ja, aber. Und er sie dann ja sich dann diese Geräusche hört und sich versteckt, und sein Verstecken mit dem Hund ist das Allergeilste, weil er sich auf dem Bett versteckt. Das habe ich nie. In jedem Horrorfilm verstecken sich die Leute unter dem Bett. Er versteckt sich auf dem Bett mit dem Hund unter dem Bettlaken. Damit er einfach einen großen Klumpen bildet auf dem Bett. Ich habe so gelacht und dachte, das ist genau der Humor, der mich in der Stelle abholt.
Ich fand das dann aber auch sehr schön, als er sich dann dazu entschieden hat, verdammt, ich muss jetzt doch gucken, was los ist, dass er den Hund dann so vor sich hergeschoben hat auf dem Boden.
Ey, vorhin, der Hund war total tiefenentspannt.
Ne? Jein. Also ich habe es selber nicht gesehen. Ich habe aber gelesen, dass, sagen wir mal so, der Hund wohl aussah, als ob er sich sehr darüber gefreut hat, geschoben zu werden. Um es mal nett zu formulieren.
Ja, auf jeden Fall. Er stößt ja dann auf seine Eltern, die getötet wurden und so halt. Ne? Das haben wir ja im Intro gesehen. Und die dann halt auch irgendwie jetzt diese Halloween-Leichen da irgendwo ab. Also ne, komischerweise in diesen beiden Halloween-Strohpuppen, die da stehen, da sind meine toten Eltern drin. Damit kommt er ja noch relativ schnell klar, als dann seine beiden Kumpels ja auftauchen und ihn besuchen, um bei ihm abhängen zu wollen. Ne? Da sagt er, ey, ihr müsst euch das mal ansehen, und wie geil die beiden dann rein, und dann, du siehst da seine toten Eltern auf dem Boden liegen, und im Fernsehen läuft ein Musikkanal, MTV.
Ne? Ja,
irgend so ein, die beiden sagen, Alter, dieses Video läuft ja schon, ich dachte, das läuft ja schon seit ewig nicht mehr, und dann posen die beiden erstmal und moschen ein bisschen ab, weil sie das Video im Fernsehen eher wahrnehmen als die beiden Toten auf dem Boden.
Ja.
Und das ist so geil, wenn er zu denen sagt, seid ihr bescheuert? Was, das ist so großartig.
Und ich fand das auch so cool. Er hat ja nun mal keinen Stoff von ihm bekommen und hat ja aber gehört, dass man ja auch high werden soll, wenn man Muskatnuss und Oregano mischt und raucht.
Ja, Muskatnuss, Herr Müller.
Muskatnuss. Genau, ja. Und Und hat dann und hat sich das ja dann reingepfiffen, was wohl total mega scheiße geschmeckt haben muss, weil er sich ja dann auch erstmal den Mund auswäscht, inklusive Geschirrspüler, mit dem er dann wäscht.
Ja, ja.
Yummy. War wohl eine improvisierte Szene von ihm in dem Moment. Also eigentlich auswaschen sollte er, aber dass er zu einem Geschirrspüler gegriffen hat, das war eine Note von ihm selbst. Und was ich halt dann da rein so geil finde, ist, dass die ja dann erstmal davon ausgehen, dass er jetzt zum Mörder geworden wäre, weil er durch seine Muskatnuss-Oregano-Mischung auf so einen schlechten Trip gekommen wäre.
Ja. Richtig. Wie geil aber auch diese kurze Ermittlung von Mick ist, der sagt, deine Mutter hat da so ein Stück Stoff in der Hand, wo es einfach wirklich exakt Jau. So, es sieht einfach wirklich aus, wie das Stück, was ihm am T-Shirt fehlt. Und trotzdem genau. machen die so ein Gewese drum, dass er es ihm erstmal anhalten muss, ob das Stück ja. an diese Stelle passt.
Nachdem dieses Stück Stoff entdeckt wird, geht ja dann auch so der Close-Up auf das Loch da an seinem T-Shirt. Mhm. Und ich bin eigentlich davon ausgegangen, okay, das ist jetzt der Moment, in dem alle in dem Film wissen, oh fuck, das Stück ist aus seinem T-Shirt. Und dann hinterher nochmal dieser große Reveal kam, wie du schon sagst, wo man das dann wirklich extra nochmal da dran hält, damit man es dann merkt, so okay.
Es wird ja noch besser. Das Beste ist, sie finden dann ja noch, dass die mit Eltern mit Blut Ant auf genau, den Boden geschrieben haben. Ant. Also sie kam nicht mehr zum Ton. Und wie genau. sagt er, was wollten sie uns damit sagen? And? Und all sowas. Das ist so großartig. Und dann wird noch das Stück Stoff ans T-Shirt gehalten. Und dann sagt er, ey, ich war das nicht, ich habe damit nichts zu tun. Und dann übernimmt er seine Hand und dann beginnt ja die Darstellung, die er sehr, sehr geil macht. Ich finde es super, wie er das spielt, wie die Hand die Kontrolle hat. Und er so, ich finde, da steht der Bruce Campbell ehrlich gesagt nicht viel nach. Ich finde, das macht er wirklich gut, wie er da auch seine Kumpels im Prinzip tötet. Ne, unbewusst, er will es ja nicht, aber die Hand will es halt. Ne? Die Flasche bei Mick rein und dann den guten Pinöp, der in den Keller rennt, dem er auch noch hinterher ruft, ey, wenn du im Keller sitzt, da sitzt du fest, da gibt es keinen Ausgang und so. Es ist so geil. Auch übrigens, beide haben ja...
Wobei ich in dem Moment nur gedacht habe, naja, ganz ehrlich, in einem anderen Keller gab es theoretisch auch keinen Ausgang. Also... Mhm.
Aber dann habe ich nur eine Tür, die ich verteidigen muss.
Eben.
Ne, das kommt auch noch dazu. Witzig ist, dass die beiden so sehr Kifferdude sind, dass sie, als sie ja schon also mit dem Shirt und der mit Ant, was am Boden steht, dann zu ihm noch sagen, ich glaube, Anton, der Mörder hat dein Shirt angehabt.
Ja.
Das ist so großartig. Das sind die besten Ermittler aller Zeiten. Aber beide sterben ja, werden beide brutal getötet. Einmal Mick mit der Flasche im Kopf und Ant, Pinab, der bekommt ja die Kreissäge, die man so schön werfen kann, dieses Sägeblatt und so, wo ihm der Kopf abgetrennt wird. Da siehst du mal, was da für eine Macht drin gewesen ist und so.
Ja.
Und dann.
Ja, aber die Hand ist ja eh extrem stark. Also von daher.
Richtig, genau.
Warum nicht?
Und dann musste ich dann den ganzen Film über so, gibt es ja immer so Filmeinblendungen, ne? Die gucken Zombie und so beispielsweise von George Romero und so und alle. Ich habe mich schon gewundert, irgendwann dachte ich mir, vielleicht kommt irgendwann Evil Dead. Haben sie allerdings nicht gezeigt und so. Aber es wird erstaunlich viel Handcontent bei denen im TV gezeigt. Weil als er dann ja so überlegt, was ist denn hier nur los, was passiert denn da, gibt es ja diese ganzen Hexen-Zeichentrick-Videos, die irgendwie besetzte Hände zeigen.
Aber ich habe mich halt auch gefragt, warum will er jetzt, wir müssen es anders aufziehen. Es ist natürlich sehr nachvollziehbar, dass man sich nicht so viel Handcontent angucken will. Ja, aber in dem Moment wird es ja eher so dargestellt, dass er die Hand nicht Handcontent gucken lassen will.
Stimmt.
Damit die nicht auf schlechte Ideen kommt.
Stimmt, ja. Weil er ihr die Fernbedienung wegnimmt und dann streiten sie.
Ja, ja. Aber es ist ja nicht mal so, dass die Hände jetzt irgendwas Grausames machen würden, sondern... Ja, du hast es halt mit Handcontent ja eigentlich schon gut auf den Punkt gebracht. Es werden halt einfach Hände gezeigt.
Permanent, um ihm auch noch die letzte Sache zu geben. Ja, dann ist ja dieses, dass er mit Molly Kontakt aufnimmt und Pipapo, die ja offensichtlich sehr in ihn verliebt ist und all sowas, ne? Auch so ein bisschen, es werden sogar Fesselspiele gezeigt von ihm.
Ja, gut. Ja, aber das ist ja das Schöne, dass er ja quasi auch nur bei ihr landen kann, weil sein übereifriges Händchen sie ja dann erstmal begrapscht. was sie gar nicht so schlecht findet, weil, so habe ich dich ja gar nicht eingeschätzt, ja. Aber hey, lass mal rummachen. Und ja, wie gesagt, dass er dann die Hand eigentlich nur fesselt, damit die halt da nicht wieder ihr Eigenleben durchziehen kann, das ist natürlich jetzt nicht auf ihrer Rechnung. Das weiß sie natürlich nicht, dass das der Grund ist, aber ja, es passt dann schon ganz lustig. Was ich danach dann aber lustig fand, als er dann hinterher nochmal telefoniert, dass er diese Schlinge von dem Bett ja irgendwie mitgenommen hat und sich um den Hals gehängt hat, als ob das jetzt dann die Hand in irgendeiner Form aufhalten würde.
Nee, aber ich glaube, er hat es einfach versucht, weißt du?
Ja.
Also. Ja, aber ganz ehrlich, auch die Szene, wo er mit ihr da rumknutscht im Bett und die Hand um sie rumgreift und ihr Gesicht fast schon komplett bedeckt. Ich finde es gut gespielt, muss ich wirklich sagen.
Auf jeden Fall, also so diese Physical Comedy, die hat der richtig, richtig gut drauf.
Also wirklich, muss man echt sagen, auch wie er überhaupt dahin kam. Er kam ja dahin, weil die Hand die Katze aus dem Haus geworfen hat bei ihrem
Garten.
Deshalb wegen diesem Katzenwurf ist er ja im Prinzip bei ihrem Garten gelandet. Und das alleine war schon echt ein bisschen, also Humor unserer ganz harten Jugend, aber in dem Moment, der Katze ist nichts passiert, keine Sorge. Es sieht die ganze Zeit auch aus wie eine Puppe, als er die Katze
ja.
Aber in dem Moment fand ich das unfreiwillig witzig. Mein absoluter Comedy-Höhepunkt war allerdings danach in der Nacht, als er seine Eltern, wir müssen uns das Szenario verinnerlichen, er weiß, er hat seine Eltern und seine beiden besten Freunde getötet und er begräbt sie dann nachts im Garten und sagt, macht so eine Rede und er sagt dann, wir haben uns hier versammelt, weil ihr alle tot seid.
Ja,
es ist einfach so großartig. Und dann kommt es halt zu dieser Wiederauferstehung, die sehr cartoonhaft ist und sehr an so alte Horrorklassiker anspielt von Mick und Pinup, die dann halt einfach von den Toten wieder auferstehen, so zombie-mäßig, weil sie sagen, ja, das, was ich, ne, sie ne, hauen ihn dann auch erstmal um und so, und als er dann aufwacht, sagen die ihm ja, na, wir haben keinen Bock gehabt, wir haben diese Treppe gesehen und das Licht und aber haben uns gedacht, scheiß drauf, wir bleiben bei dir. Wir hängen hier weiter ab, ist doch ganz geil. Ne?
Ja.
Ja, das ist so, sind so auch das Sammeln von Informationen bei dem Randy-Typen, der ja auch einfach nur, weil er Heavy-Metal-Musik hört und einen großen Truck hat, ist er logischerweise der Experte in Teufelsfragen. Weißt
natürlich,
du?
Ne?
Das sind so kleine Rollen, die in dem Film immer so wiederkehrend sind. Auch zum Beispiel die beiden Polizisten, ne? die so ein paar Klassen über dem guten Anton waren und dann ihn immer so gemobbt haben und jetzt auch wieder auftauchen, weil sie sehen, der hat da irgendwie Morde begangen und wollen ihn verhaften. Und die werden dann von ihm ja auch, beziehungsweise von der Hand getötet. Da habe ich mir nur gesagt, weißt du, was ich da dachte? Als er dem einen haut er ja die Stricknadel, weil er hat ja das Stricken für sich empfunden, damit seine Hände beschäftigt sind.
Genau.
Bitte die dann ja ihm Handschellen anzulegen, was die aber nicht so richtig tun. Und mit der Stricknadel tötet er den einen und mit dessen Taser macht er ja Taser-Face bei dem anderen.
Genau.
Und ich muss immer an dieses seit Guardians of the Galaxy, nenn mich Taser-Face, immer jetzt denken bei diesen Szenen, oder?
Ja. Das fand ich aber, ich weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hat, aber an irgendeiner Stelle wird auch über Anton geredet.
Ja.
Und ich glaube, das ist, als Randy sich das erste Mal mit Debbie unterhält.
Ja,
und dann
genau.
Sagt er, ja, es gibt da diesen Typ, er nennt sich Anton. wo ich nur so gedacht habe, also mal ganz davon ab, dass ich jedes Mal in dem Film wieder gelacht habe, wenn die Leute halt nicht Anton gesagt haben, sondern Anton. Aber nee, ich muss sagen, ich fand die Formulierung auch so geil. Er nennt sich Anton, als ob er eigentlich Matthew heißen würde, aber er nennt sich ja immer Anton.
Ja, der wäre ja bei Debbie, Randy wird uns ja vorgestellt als so ein Heavy-Metal-Typ halt, der halt einen großen Truck hat und dann trotzdem durch ein Drive-In fährt und irgendwelche Mädels anbaggert, das ist auch das total Creepige, die an irgendwelchen Gedenkstellen, weil es sind ja bereits Jugendliche gestorben in diesem Film.
Das fand ich auch bei der Szene hier, wo hier unser Ermittler-Duo unterwegs war, fand ich auch gut, wo aus der einen Tüte zwei Ohren rausgefallen sind und dann die logische Schlussfolgerung war, das müssen die und die Zwillinge gewesen sein. Klar, weil ansonsten, es gibt ja keine Leute, die jeweils ein linkes Ohr haben. Das müssen ja Zwillinge gewesen sein. Also.
Ja, das ist so faszinierend, auch wenn Randy dann dieses Mädel da angräbt, die da irgendwie an dieser Gedenkstätte für diese beiden Zwillinge, die man die Nacht, die dann irgendwie nachts getötet wurden, nachdem sie im Drive-In gearbeitet haben. In dem Drive-In ist übrigens in einer Szene, sehen wir übrigens Kyle Gass ganz kurz. Ne? Ja. Und von noch von wem sehen wir denn noch? Wir sehen Kai Gass.
Tom DeLonge.
Von genau Blink 182, ne?
Ja. Richtig.
Das sind doch die Arbeit. Siehst du, das haben sie gemacht, bevor sie ihren großen Durchbruch geschafft haben.
Aber deswegen glaube ich auch einfach, also ja, gut, ne, der Film hat ja ein Budget von 20 Millionen gehabt, aber ich glaube, dass er halt auch wirklich so typisch, wie das dann so ist, wahrscheinlich sehr viele Gefallen unter Kumpels irgendwie eingelöst wurden, so, ey, wir machen da das Ding, hast du nicht auch Bock, da irgendwie eine kleine Rolle zu spielen?
Ja,
also
wirklich. Ja,
mach ich hier, mach ich da. Ja, ja, also.
Aber das ist total geil, dass er, als er das Mädel dann noch so ein bisschen sie so trösten will zum Schein, aber eigentlich nur abschleppen will und sie dann diese traurige Story erzählt, dass sie jetzt so, diese Zwillinge haben sie ja mal gefragt, ob sie mit ihnen, ja, also beide haben sie gefragt, ob sie mit denen ausgehen will. Und sie hat gesagt, nee, danke, ich will keinen Dreier. Also, und da sagt er, jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen. Das ist so eine absurde Situation und so. Und
dass
auch Randy dann so befragt wird, der erst nicht helfen will bei Anton, dann aber, weil Anton sich ja in den Drive-In als Personal scheinbar reinsneakt und ihn dann quasi bei der Essensbestellung fragt, was kannst du denn
aber den Teufel sagen? Aber als Personal mit dem Hut, den er von dieser Gedenkstätte geklaut hat.
Es ist so ein bisschen absurd, dieser ganze Teil und so, oder?
Ja.
Das ist wirklich großartig. Ja, wie gesagt, es geht dann ja auch relativ schnell so, das Finale ist ja auch, dann ist ja dieser Schulabschlussball, über den die ganze Zeit geredet wird und Molly will halt unbedingt hin und die hat ja auch den guten Anton ja gefragt, ne, und die kommt dann ja in diesem unfassbar, sie kommt dann als Engel verkleidet. Also wirklich, und dieses Engelkostüm muss man gesehen haben. Das muss man, der gute Anton hat sich ja zwischendurch Evil Deadlike auch noch die Hand abgeschnitten, ne? Es war eine Dreieraktion. Ne? Pin-Up hat in die Hand gebissen und dann hat er sie sich abgeschnitten, damit sie
stillhält. Ja, der Kopf von Pin-Up
war's, genau, an der Stelle den Kopf, nur. Stimmt, der hat ja am Anfang den Kopf nicht, der ihm dann aber von Mick wieder aufgesetzt wird, weil er so genervt ist davon, dass der Körper so rumläuft, der Kopf aber was anderes erzählt.
Ja, ja. Aber das Lustige ist, genau, und dann gibt er ihm was zu essen und dann fällt ihm auf, verdammt, da ist ja noch eine Lücke zwischen Hals und Kopf, ja, wo jetzt das Essen rausläuft, und um das zu verhindern, kommt natürlich das gute Panzerband zum Einsatz.
Ja, das Gute, das regelt immer. Das regelt, eben. Ich sage dir, das regelt immer. Nee, aber auch dieses, ich finde auch, wenn sie dann diesen kurzen Monolog hält, dass er jetzt Molly retten möchte, weil die Hand hat sie auf Molly abgesehen und er weiß, die würden weitermorden und er kann das nicht zulassen. Er hat ja schon so viel getan. Seine Kumpels sagen ihm ja, naja, komm, du hast doch ja schon die Hand abgeschnitten, du hast alles versucht, sie aufzuhalten.
Ja, jetzt, also quasi so, was die Hand jetzt macht, das ist ja nicht mehr deine Verantwortung.
Genau, weil du sie nicht mehr an dir dran hast. Und er hält dann so und fängt dann an, so eine Rede mit, er will sein Leben ändern und ich kann nicht mehr so weitergehen, dass ich einfach nur untätig rumhänge. Und wie geil, Mick sagt keine weiteren Worte und keine Kevin Costner-Rede. Wir gehen ja schon. Wir gehen ja schon. Und wie geil sie sofort bereit sind, mit ihm in den Kampf zu ziehen, weil er gesagt hat, ich hätte keinen Bock auf eine Kevin Costner-Rede, Alter.
Ja,
ey, es ist so super.
Der
Randy hat ja dann noch dieses, der ist ja dann relativ schnell in Debbie, in die, ne, Druidendame hinterher, und da gibt es noch diese eine Szene in dem Auto mit diesen beiden, mit dem Pärchen im Kiss-Kostüm halt, ne, mit dem Kiss-Make-up und so, ne?
Die irgendwie wo natürlich, ja, was gespielt wird, nicht Kiss.
Ja, genau das. Also die wollen auch auf diesen Maskenball, auf diesen Abschlussball, diese Halloween-Party ist es ja, und die beiden haben dieses Kiss-Kostüm an und machen im Auto rum halt, ne?
Richtig. Also und sie ist als Gene Simmons verkleidet und er als Ace Frehley.
Es war vielleicht
oder?
Kiss. Ich glaube, es ist Paul.
Nee, ich glaube, es ist Paul.
Bin ich ganz sicher.
Er ist, glaube ich, Paul.
Ich habe mehr auf Tiffany geachtet, ehrlich gesagt. Tiffany wird nämlich von dem ehemaligen Playmate Kelly Monaco gespielt, die wir auch hier oben ohne sehen. Und wir sehen auch, wie das Händchen die dritte Hand an den Brüsten ist.
Ja? Quasi die Motorboothand.
Bei Kelly Monaco, richtig? Du bist ja nicht. Sehe, wir verstehen uns. Auf jeden Fall, Kelly Monaco ist, also in ihren Credits steht, dass sie unter anderem eine kleine Rolle bei Baywatch hatte und dann über 40 Folgen das Schwimmdouble von Carmen Electra gewesen ist, weil Carmen Electra, pass auf, Carmen Electra nicht schwimmen konnte.
Meine Jugend ist eine Lüge.
Die konnte nicht schwimmen. Die konnte sie das. Und deshalb war sie das Schwimmdouble von Carmen Electra in über 40 Folgen von Baywatch. also für mich wird immer ihre größte Rolle hier als Tiffany sein.
Eindeutig, eindeutig. Aber es gibt noch ein lustiges, es gibt noch ein lustiges Detail, weil es gibt ja auch noch die gute Tanya, die ja dann mit Molly unterwegs ist und die natürlich passend, wie das so gute Freundinnen machen, ist sie natürlich dann als der Teufel unterwegs.
Natürlich.
So, aber das Lustige ist, Katie Wright, die Darstellerin von Tanya und Devin, nee, es war, wie heißt nochmal der Randy-Darsteller?
Der welcher Darsteller?
Der Randy-Darsteller.
Der Randy-Darsteller ist, die haben, ach ja, ich weiß auch, was du hinaus willst, Jack Nothworthy.
Genau, dass die da am Set rausgefunden haben, dass sie Halbgeschwister sind.
Ich frage mich, wie? Nein, jetzt mal.
Ja, in welcher Situation wollten die gerade irgendwie hinterm Wohnwagen rummachen und dann kam irgendwer rum und meinte, ihr wisst aber schon, dass ihr Halbgeschwister seid?
Ich habe das auch gelesen. Ich frage mich aber, wie es dazu kam. Weißt du, man hat dann auf so, weißt du, wir knutschen rum und das fühlt sich irgendwie komisch an.
Das kann es natürlich auch gewesen sein.
Warte mal, hier,
vielleicht sind die gar keine Halbgeschwister, aber die hatten einfach so wenig Chemie, dass sie gedacht haben, ja, okay, das ist der Beweis, wir müssen Halbgeschwister sein. Komisch, dass uns das bis jetzt nie einer gesagt hat.
Ja, du lachst, Tolle, aber jetzt mal ehrlich, wie kam es dazu? Welches Szenario ist da passiert, dass die beiden da zusammen am Set, die hatten, glaube ich, keine Szene gemeinsam. Die haben sich am Set getroffen und haben dann nur denselben Film quasi gedreht und kamen da raus und sagen, wir haben jetzt übrigens erfahren, dass wir Halbgeschwister sind. Also schmeckst so komisch. Du schmeckst nach Cousine irgendwie. Weiß ich nicht, wie ist es dazu gekommen, oder?
Oder es kam, ich habe nie meinen Vater kennengelernt. Was? Ich habe meinen Vater auch nie kennengelernt. Oh Gott, wir müssen Halbgeschwister sein.
Das kann nur der Grund gewesen sein. Was mich da in dieser Szene viel mehr interessiert hat, auch beziehungsweise irritiert hat, ist, dass natürlich die gute Tanya auch dann mit Pin-Up abgeht. Ne? Wir wissen, heiße Frauen stehen halt auf Typen wie uns.
Mit angeklebten Köpfen.
Immer mit angeklebten Köpfen. Aber davor ist ja noch diese Szene, wo halt Offspring spielen. Die spielen einen Song aus ihrem ersten Album und die spielen einen Song von den, von den Ramones. Spielen sie.
I Wanna Be Sedated.
I Wanna Be Sedated spielen sie. Genau, ja, oh, klasse. Genau. Auf jeden Fall, währenddessen tanzen die ja. Und ich kann dir eins sagen: Die Tanzmoves von Jessica Alba sind gezwungen vom Studio gewesen, weil die bewegt sich, als wenn sie, jetzt mal ehrlich, Alter, so tanzt du so, jetzt mal ehrlich, Todde, wenn du auf der Gamescom, bei der Opening-Party
bist. Die Frage, ne? Ich sag mal so, der Punkt ist ja so, nicht nur, dass ich nicht so zu The Offspring tanzen würde, auch kein einziger Mensch um Jessica Alba herum tanzt ansatzweise so wie sie. Weil das ist ja das, es gibt ja gerne mal so Szenen, wo dann meinetwegen am Set ein anderer Song gespielt wird, als der dann hinterher im Film landet. Ne? Wo dann einfach die Bewegungen von keinem zu dem Song passen. Aber das war es ja nicht, weil das von allen anderen hat ja super zu dem Offspring-Song gepasst.
Ja, total. Und ich frage mich auch, also das ist so eine dieser Sachen, das meinte wahrscheinlich der gute Seth Green mit, das Studio wollte einfach Jessica Alba, ne, noch knappere Sachen und irgendwie noch sexier irgendwie haben, weil ihre Tanzmoves, die sie da macht, ist, also das machst du zu Stripped von Christina Aguilera. Oder sowas.
Ja,
ich mache das zu Stripped von Christina Aguilera. Aber nicht, wenn Sedated von The Offspring hinten gespielt wird auf so einer Party.
Also Und wie gesagt, was ich halt an der Szene, weil ja, da bin ich natürlich auch drüber gestolpert, und was ich halt wirklich so spannend fand, war, dass halt wirklich alle um sie rum offensichtlich entweder tatsächlich zu I Wanna Be Sedated abgehen oder zumindest zu einem Song, der sehr, sehr ähnlichen Takt hat und alles.
Ja.
Aber wie gesagt, so von ihr, ja klar, ne, das sieht durchaus nicht schäbig aus,
überhaupt
sie nicht da tanzt, aber wie du schon sagst, es ist eindeutig nicht zu diesem Song und es ist definitiv sicherlich auch keine Wahl von ihr gewesen, dass sie gesagt hat, oh, ich möchte aber viel lieber so ein bisschen aufreizend dazu tanzen. Ich sag mal so, wo das noch gepasst hätte, wäre meinetwegen bei Kelly von den Bundys gewesen.
Ja, richtig.
Da würde ich jetzt sagen, von der Rolle her, die tanzt so auch zu Punk, nehme ich ihr ab. Die hätte zwischendurch den Kopf noch ein bisschen mehr geschüttelt, aber
Ne? Es ist wirklich. Ich muss auch über meine Notizen lachen. Ich habe mir hier einfach aufgeschrieben, einfach so auf Spring beim Ball.
Weißt du? Ja.
Weil vor allen Dingen ist es ja auch nicht der Jahresabschluss, es ist einfach ein Halloween-Ball. Ne? Also richtig. Es ist auch nicht mal so in dieser Sporthalle, in der die das spielen, die ist ja schon eine sehr gut gebuchte. Da haben sie ja unter anderem auch in dem Original Buffy-Film von 1991 oder so, da waren die auch schon in dieser Schulhalle. Ne? Also ja, die ist ja offensichtlich gut frequentiert für solche Schulfeste. Wahrscheinlich ist Carrie da auch mal gedreht worden oder so. Also das glaube ich nicht, aber so sieht das Ding aus. Und ich habe nur gedacht, einfach sie auf Spring beim Halloween-Ball spielen lassen, das ist einfach großartig.
Ja, ja. Das war schon lustig. Und was ich dann hinterher im Abspann halt noch lustig fand, weil ich war mir bis zu dem Zeitpunkt ja immer noch nur so zu 99,9% sicher, dass es die Offspring sind. Hab mir so gedacht, naja, es wird ja sicherlich irgendwann mal in den Credits dann auch mal stehen, was für Musik da eingesetzt wurde und wer die performt hat. Und ja, so lange musste ich aber gar nicht warten, weil so dieser kurze Block, wo die ganzen Darsteller sind,
ja, ja.
Deswegen vorhin auch noch mal der Hinweis, ne, da steht dann halt wirklich The Band, The Offspring und Dexter Holland, wahrscheinlich, weil er ja auch einen Satz sprechen durfte, hat auch noch mal eine eigene Rollenbezeichnung als The Lead Singer.
Ja, also hervorragend, weil er einen kleinen Satz sagen darf.
Genau.
Wahrscheinlich, bevor der Kopf die Haut abgezogen wird vom Kopf.
Wahrscheinlich ist das irgendwie so ein Gewerkschaftsding, dass er deswegen dann einfach noch mal einzeln erwähnt werden musste.
Wahrscheinlich,
oder so.
Ja. Ich musste auch ein bisschen sehr schmunzeln, als bei diesem Tanz von Tanja, also als Tanja Molly fragt, die dann wie ein Engel einen erotischen Tanz aufführt, sagt, Molly, warum bist du denn so düster drauf?
Ja.
Wo siehst du das?
Ja, ne?
Ja. Als dann später die große Panik losgeht, ne, weil die Killer dann da ist und so und auch die Tür verriegelt und so, ne? Und die Panik ausbricht und so, die Leute sich so, ne, also kurz bevor der gute Anton diese Rede auf der Bühne gehalten hat, wo er den Dexter Holland noch zur Seite geschubst hat und dann den Leuten gesagt hat, Alter, Leute, geht nach Hause, hier ist ein Psychomörder, und dann gibt es diesen Shot in die Kamera und die haben alle so Masken, so Halloween-Masken auf.
Ja, ja.
Und dann sagt er, geht nach Hause, hier ist ein Psychomörder.
Er hat mir die Hand abgehackt.
Genau.
Ja, ja.
Und dann gibt es ja diese Panikszene und dann laufen sie alle durcheinander und trampeln die Leute so zusammen. Und da musste ich so lachen, als Tanja und Molly zu Molly sagt, und sagt, hier, komm, wir gehen einfach durch diesen Schacht raus. Ne, wir fangen sofort an. Wir sind jetzt in der Turnhalle. Nee, wir klettern einfach hier diesen Schacht, der ist hier am Boden. Der ist auch halb mannshoch. Man kann hier sehr aufrecht durchgehen. Was sind das eigentlich für Schachte in den Amis-Filmen? Ist das die Lüftung? Warum ist die dann so groß?
Vor allen Dingen, dass da noch dieser riesen Propeller in der Lüftung drin steckt.
Das ist eine Klimaanlage, ja,
Das ist doch keine Giftmüllfabrik, das ist doch eine Turnhalle. Also.
Ja, aber dieser riesige Propeller, der dann auch Tanja zum Verhängnis wird, weil es passiert, was richtig. Halt passiert hat. Ne? Aber da habe ich mir nur geschrieben, Daylight-Ausgang. Also, es ist absolut so. Es macht überhaupt keinen Sinn, die klettern. Also, wenn man sich überhaupt schon dieses Konstrukt vorstellt mit diesem Belüftungsgängen da, wo man, die können ja fast aufrecht, also zumindest so halb aufrecht da durchgehen. Wie geil das so der Flug. Wir sind in einer Turnhalle, in einer Schule. Weißt du?
Ja, ja.
Muss doch,
ja,
und wenn's, gibt's denn da nicht irgendwie noch einen Raum, wo die Matten liegen oder so?
Da muss doch für den war kein Platz mehr. Die mussten ja die Belüftung einbauen.
Da muss doch irgendein Ausgang sein. Und dann, als sie dann auch diese, mit dem Schuh, dieses, also wie krass kann dieser Lüfter sein, dass er jemanden tötet? Dass er das Gewicht eines Menschen trägt. Weißt du, dass sie diesen, das muss doch eine Daylight-Anspielung sein, oder? Das kann ich mir anders nicht erklären. Mit dem Schuh, wie sie das Ding anhalten, dann springt ja Jessica aber durch und dann ist ja schon die Killerhand da und die ne, dann wird Tanja wird ja dann quasi an ihrer, sie ist ja ein Teufel und da hat man natürlich so eine Peitsche dabei, ne, und daran wird sie ja quasi stranguliert und wird dann quasi von dem Ventilator, wo dann der Schuh halt weggekickt wird von der Hand, wird sie dann halt gehängt im Prinzip, ja. Aber da muss ich auch sagen, wenn ich mal in so einer Situation dabei bin, möchte ich jemanden wie Molly dabei haben. Als sie dann schon so runterhängt und an diesem Strick baumelt, sagt ja Molly zu ihr, Mensch, mach doch die Schleife ab.
Ja,
danke, das ist eine gute Idee. Du musst das Seil loswerden. Oh, noch so einer.
Ja.
Das ist super. Ja, gut, am Ende geht es schon arg schnell, weil wir erfahren ja, Es ist zwar erst kurz vor 9, aber nur nach unserer Zeit.
Eben.
Es ist ja nur unsere
Zeit.
Nach Druidenzeit, nach dieser, wofür sie offensichtlich genug Geld hatten, um der guten Debbie so eine extra Uhr zu designen. Weißt du? Da war was doch da, neben den Musikrechten.
Nach aber da habe ich mir, gedacht, ey, schade, dass den Film nicht mehr Leute kennen, weil eigentlich müsste man ständig auf die Druidenzeit anspielen demnächst.
Es wäre super, wenn die Druidenzeit auch permanent als Uhr mitlaufen würde bei dem Film.
Ja. Ne?
Das ist so geil. Mach das Seil ab und hol deinen Kopf aus der Schlinge. Das sagt sie in Deutsch. Das brauchst du auch. Das möchtest du auch hängen, wenn du da hängst. Natürlich stirbt sie. Natürlich. Und dann kommt das Ende, was in dem Film ist, was aber ein deutlich witzigeres, helligeres Ende ist als das ursprünglich gedrehte. Das packe ich mal in die Shownotes. Das kann man sich auf YouTube ansehen. Das ursprüngliche Ende ist deutlich düsterer und wirkt eher wie aus dem ersten Nightmare on Elm Street Film als hier aus diesem Film. Weil hier wird sie aus irgendeinem Grund von der Killerhand ja auf dem Autodach in der offensichtlich neben der Schule befindlichen Werkstatt gepackt.
Ja, ich sag mal so,
keinen Sinn.
Als ich das am Anfang gesehen habe, uns wird ja vorher gesagt, hoho, er möchte ja Molly mit in die Hölle nehmen.
Ja.
Da habe ich gedacht, okay, die Hand möchte halt einfach mit dem Auto in die Hölle fahren.
Ja.
So ein bisschen so Ghost Rider-mäßig oder
das
so.
Das wäre cool.
Ne? So eine Szene habe ich erwartet. Nee, und dann benutzt die Hand halt einfach die Hebebühne.
Ja, und noch, also die Hand pinselt ein Pentagramm natürlich an die Decke. Und der Plan ist, Molly offensichtlich also auf dieses Autodach zu schnallen, zu fesseln, natürlich nur noch im Bikini. Ne? Also nur noch sehr spärlich bekleidet. Das Studio hat applaudiert.
Und nein, ein Bikini wurde es ja erst, nachdem das Mittelteil rausgerissen
wurde.
Vorher war es ja noch ein Kleid.
Man sieht förmlich, dass jemand vom Studio das von Hand abgerissen hat. Da sehe ich den Typen am Set, der gesagt hat, es ist ja viel zu viel an.
Das ist ja für die Story. Es hat so ein bisschen was von Hot Shots 2 gehabt.
Ja, genau. Genau. Und dann will er sie halt da dran erdrücken, weil Hebebühnen offensichtlich so hoch gehen, dass sie wirklich bis zur Decke von so einer
Werkstatt. Natürlich.
Warum man überhaupt auch in der Werkstatt ist, die ist ja nicht an der Schule, oder? Ist das die Schulwerkstatt mit Auto-Hebebühnen oder was?
Halt, ja. Ne? Also es ist halt die Werkstatt, die mit der Turnhalle oder der Mehrzweckhalle verbunden wird durch dieses sehr elaborierte Belüftungssystem.
Das ist unglaublich. Wie geil unsere drei Helden dann versuchen ja den Schalter nach unten zu drücken, die Killerhand aber dagegen hält und die offensichtlich stärker ist als Mick, Pinup und Anton zusammen.
Ne? Ja.
Und dann kommt nochmal die Superpipe, die du vorhin erwähnt hast, der Vergaser, der umgebaut wurde. Ne?
Ja, vor allen Dingen, was man ja noch dazu erwähnen muss, ist, dass die Hand ja in so einer komischen
Puppe, aus irgendeinem Grund.
Ja, also ich muss sagen, an dem Punkt war ich aber auch, habe ich aber auch den Wahnsinn von dem Film einfach so mitgenommen, dass ich gesagt habe, ja, wahrscheinlich ist dir irgendwas entgangen, aber ist jetzt eigentlich auch scheißegal. Die steckt jetzt in irgendeiner komischen Puppe drin. Ist halt so.
Das ist wirklich nur für den Effekt, dann zu zeigen, wie bekifft sein sich auf die auswirkt, damit dann die Puppe auch noch dumm guckt.
Ja,
vor allem, kann das nicht.
Ja, haben. und das Problem ist, wenn die Hand einfach frei wäre, ja, wie lässt du deine Hand kiffen? Das geht ja halt auch schon nicht.
Ja, also man merkt, dass dieses Ende, wenn man sich das Originalende anguckt, muss ich allerdings auch sagen, das Originalende ist irgendwie so düster mit dem Pool, also mit dem Schwimmbad bei der Schule und dann wird so eine Art Tor zur Hölle, so Hellmount-mäßig, wird dann im Schwimmbad geöffnet. Das ist aber auch ein bisschen sehr düster, dunkel, passt auch nicht richtig zum Rest des Films, ehrlich gesagt. Und das hier vielleicht noch ein bisschen mehr, zu dem, wie der Film dann gedreht ist, aber man merkt, es ist nicht so aus einem Guss halt, ne? Dass sie dann einfach nur so eine Decke über die Hand drüber machen, da rein inhalieren oder da rein das Dope halt ableiten. Die Hand ist dann bekifft und sie äußert sich in diesem Kostüm, was sie trägt, dass es dann halt witzig guckt. Das ist einfach so für, dass man dann im Kino gesessen hat und gesagt hat, hier ist die Kalber und das ist auch witzig und so halt, ne? Ja. Das ist dann schon so ein bisschen, ne? Ja, und dann geht es ja auch sehr, sehr schnell. Ne? Dann konnte die Jessica gerettet werden. Die stehen aber immer noch unter dem Auto, küssen sich. Ne? Und dann wird ja plötzlich noch, davor wird die Killerhand wird ja quasi von der guten Debbie getötet, indem sie mit so einem magischen Dolch wirft. Ne?
Genau,
die wirft
den damit, sie dann in Mick reinwirft quasi. Genau.
Und da verpufft die Killerhand, einfach bei ihm auf die Brust getackert. Einfach nur so in so einer kleinen Wolke, die auch sofort wieder weg ist. Und das ist sehr cool, wenn Mick dann sagt, das war alles. Das war jetzt mal ehrlich, also ich habe ja jetzt irgendwie so Flammen, Grand Finale, ich meine, das war jetzt schon ein bisschen schwach fürs Finale, oder? Und da hat er recht, das ist in dem Originalende deutlich aufwendiger, aber ich glaube, hier ist das ist wirklich so ein Meta-Gag, dass das wirklich nur so, zack, die wird halt jetzt durch die von dem sehr nach schlechtem CGI aussehenden geworfenen Messer durchstoßen, damit aufgelöst, dann gibt's noch das Sexritual der Druiden und dann können doch Mick und Pinup jetzt endgültig in den Himmel gehen, weil da wird so eine Werkstatttür aufgemacht und das Rollo geht hoch und dann ist wieder alles so weiß. Ja, dann gehen wir mal hin. Vorher gibt es aber noch die Szene, dass der gute Anton von dem Auto, von der Hebebühne quasi scheinbar erdrückt wird.
Ja, also das, also ich sag mal so, es gibt viel Wahnsinn in dem Film.
Ja.
Aber das war echt so die einzige Stelle, die ich so überhaupt nicht verstanden habe. Also da habe ich noch eher das Kostüm von der Hand verstanden, als warum lässt man uns jetzt für anderthalb Sekunden glauben, dass auch Anton jetzt tot ist, nur damit er dann in der nächsten Szene halt im Komplett-Gips einfach im Krankenhaus liegt.
Ja, und das ist nur für diesen Gag am Ende noch, wird es gebraucht, aber...
Ja gut, und das wird natürlich auch noch gebraucht, damit Molly ganz gerührt davon sein kann, dass er ja extra für sie jetzt da geblieben ist und nicht ins helle Licht gegangen ist.
Ja.
Wo ich mir nur so gedacht habe, ja gut, ich sag mal, so multiple Knochenbrüche bestimmt nicht angenehm, aber... Wieso soll der denn jetzt davon gestorben sein? Ist ja nicht so, dass jetzt irgendwie so ein Truck auf ihn draufgefallen wäre, sondern es war ja immer noch in Anführungszeichen nur eine Hebebühne, die halt sehr viel zu schnell nach unten gekommen ist, aber...
Was ich glaube, diesen Gag, dass das eigentlich so nicht ist bei Hebebühnen, wird ja sogar noch von Pinup gesagt, die ist ja viel zu schnell runtergekommen eigentlich.
Ja.
Also normalerweise sind die doch langsamer und so.
Ja,
natürlich, ich weiß jetzt nicht, wie das aussieht, wenn die so abstürzen, aber ich glaube nicht, dass du die durch einen normalen Hebel, so wie es da gezeigt wird, einfach zu einem sofortigen zum Fallenlassen des Autos führt.
Ja, nee, vor allem sah es ja eigentlich in der Szene so aus, also ohne sie jetzt noch mal geguckt zu haben, aber in der Szene sah es ja eigentlich auch so aus, als ob er komplett von dem Ding begraben ist.
Ja,
also inklusive Kopf.
Ja.
Dann hätte ich noch nachvollziehen können, okay, sowas auf den Kopf kriegen, das könnte schon mittelschwer tödlich sein, aber
das hat keinen Sinn
der gemacht. Ist ja nicht im Gips. Das ist ja das Einzige, was er komplett frei bewegen kann.
Den Kopf. Ja, das hat keinen Sinn gemacht. Also so wie es da gezeigt wurde, wäre er tot. Einfach. Ne?
Ja, ja.
Das ist durchgebrochen in der Mitte oder so. Und dass er da so im Ganzkörpergips, dann liegt sich dann so Molly ihm noch so ein bisschen nicht, Besuchszeit ist zu Ende, ich komme morgen wieder. Und dann tauchen noch Mick und Pinup auf, die jetzt Engel geworden sind und die sind jetzt seine Schutzengel geworden und haben lächerlich kleine Flügel. Ne?
Ja.
Lächerlich kleine Flügel. Sagen aber, ey, Junge, halt die Ohren steif. Er bedankt sich noch bei denen. Dann sagen die, wir gehen jetzt mal in die Kantine, gehen raus und dann siehst du halt, es ist dunkel, ne? Das Licht wird ausgemacht. Er macht noch, Mick macht noch das Licht aus, also beim Rausgehen. Und dann steht wieder I'm under the bed, was wir also vom Anfang kennen, was den Eltern halt zum Verhängnis wurde, steht dann halt auch unter der Decke des Bettes von dem guten Anton, der sofort losschreit und sagt, das ist wieder da. Und wir sehen dann unsere beiden Schutzengel weggehen und sagen, ey, das hast du aber gut gemacht, das haben wir doch dran geschrieben und so.
Ja, so sollen wir ihm das eigentlich sagen, dass wir das dran geschrieben haben? Und ach nee, dann gehen so der einen Krankenschwester hinterher stattdessen.
Genau, das ist so ein, also sie haben aber so einen relativ coolen Walk, wie die beiden
weggehen, ehrlich gesagt. Aber ich muss sagen, in diese letzte Szene, die hätte man einfach so viel geiler machen können, wenn die beiden halt einfach nur also ich sag mal, du hättest einfach nur den Gang gezeigt, wie sie da lang gehen und wie einer von den beiden irgendwie so einen Farbeimer mit so fluoreszierender Farbe in der Hand gehabt hätte, der dann so ein bisschen hinter den her tropft. Das hätte genau dieselbe Aussage gehabt, nur in cooler. Und wenn dann nochmal die Krankenschwester, die vorher schon da war, oder ich weiß gar nicht, ob es eine Ärztin war, auf jeden Fall irgendwer in Krankenhauskleidung, wenn die dann quasi am Ende des Gangs weil eigentlich wollten sie ja in die Kantine, wenn die dann von irgendwie links nach rechts gegangen wären, die beiden dann kurz so innegehalten wären und ihr dann hinterhergelaufen wären, dann hättest du quasi komplett die Aussage mit, ey, wir haben das gemalt und wir gehen jetzt der Krankenschwester hinterher, hättest du alles machen können, ohne dass sie was hätten sagen müssen.
Absolut. Wirklich, absolut. Also es ist, das ganze Ende, muss man echt sagen, so gerade die letzten 7, 8 Minuten, die letzten 6 Minuten nach Druidenzeit, die sind wirklich, die machen es ein bisschen kaputt, finde ich. Also ja, das ist so ein bisschen, so cool ist das nicht. Ich finde, da ist das, was wir davor sehen, deutlich witziger, deutlich launiger. Man wusste, der Film ist übrigens, nur mal als kleinen Funfact noch, der ist übrigens genau in der Nachbarschaft gedreht worden, wo die auch den ersten Halloween gedreht haben, ne? Damit wir noch ein paar Vibes aus der Jugend, aber 20 Jahre sind 20 Jahre, ne? Auch für amerikanische Vorstädte, ne?
Vor allen Dingen, ich überlege gerade so im Jahr 2024, da wäre sowieso alles, nachdem die Hebebühne runtergeknallt ist, wäre doch eine Post-Credit-Scene gewesen.
Ja, auf jeden Fall. Ja, ne?
Dann hätte man vielleicht auch den schlechten Schlussgag verpassen können.
Ich war, weißt du, was für mich der größte Gag an dem Film ist? Man kann ihn gar nicht mal so richtig, also digital ist der echt schwer zu kriegen. Ich habe, also man kriegt ihn auf DVD, auf Blu-ray, aber du kannst ihn nicht mal bei Amazon Video kaufen, digital oder leihen. Also ich habe ihn zumindest nicht gefunden, was super selten ist. Also da war ich froh, dass ich dir noch meine DVD zuschicken konnte, die du mir hoffentlich irgendwann zurückschickst.
Ja, klar, die ist doch aus U-Boot-Plastik, oder?
Ja, natürlich. Gut, dass ich auch extra, ja, aber extra Rückumschlag und ein ausreichend frankiertes Päckchen natürlich, beigepackt. Natürlich. Da wirst du mir noch ein bisschen was zukredenzen und so. Da kriege ich sicher ein tolles Nerdcast, noch ein paar Sticker dazu und dann kriege ich mein Filmchen zurück, denn das ist eine Rarität. Du bist ja der erste Jahr. Nach 25 Jahren guckst du den Film mit der 2024er Todde. Hätte der 1999er Todde den Film gemocht?
Dem wäre wahrscheinlich zu viel Kifferkram drin gewesen, aber okay. An sich hätte er, glaube ich, schon lustig gefunden.
Und der 2024er Todde?
Der 2024er Todde, der fand ihn so oder so lustig, der findet den Kifferkram natürlich auch bescheuert, aber er ist ja auch gewollt bescheuert. Also es ist ja, ne, jetzt nicht so... Huch, aus Versehen haben wir da jetzt was eingebaut.
Ja.
Ne? Und ich sag mal, aber was war denn deine Erwartung? Weil kleiner Blick hinter den Vorhang. Du hattest ja, als du den Film erwähnt hast, du hast ja gesagt, ja, du kannst dir den ja erstmal angucken, ob du da überhaupt Bock hast, drüber zu sprechen. Was war deine Erwartung, wie schlimm ich ihn finden könnte?
Nee, gar nicht. Weißt du, ich war eher überrascht. Also als ich weiß gar nicht mehr, wie ich darauf kam, die Killerhand zu besprechen. Ich glaube, ich habe irgendwo das Cover von dem Film gesehen auf Twitter und habe gedacht, Mensch, oh, den Film müsst ihr auch mal wieder gucken und so. Den habe ich damals sehr gerne gesehen, aber jetzt auch sehr lange nicht mehr gesehen. Und dann habe ich mit einem Kumpel drüber gesprochen und der meinte auch, oh Mensch, mach doch den mal. Der ist doch total, der ist doch cool gewesen und so, aber auch lange nicht mehr gesehen. Und ich hätte sofort gesagt, das machst du mit Todde, weil ich mir vorstellen könnte, so auch so von dem Style, von der Musik her und so, diese Punk, also die Musik, so diese Horror-Komödien-Style, auch ein bisschen derber, sowohl die Witze wie auch das, was wir in dem Film sehen, ist schon ein bisschen derber als der normale Durchschnitt. Da habe ich gedacht, das ist eigentlich was du sicher damals cool gefunden hast und ich war sehr überrascht. Ich kam auch wirklich nur auf dich, dass du mir dann gesagt hast, den kenne ich gar nicht. Ne? Ja. Das hat mich sehr überrascht halt. Aber wahrscheinlich, weil der Film, den werden wahrscheinlich wirklich viele nicht kennen. Merke ich jetzt auch so halt, ne? Wenn der nicht mal digital kaufbar oder verfügbar ist und so, zeigt das ja auch, dass es da keinen großen Hype danach gibt oder keinen großen Run, auch nicht zum 25 Jahre Jubiläum.
Ja, und du hast es ja schon erwähnt, ne? Ich sag mal, wenn man dann so im Umfeld von einem Columbine-Massaker damals erschienen ist, hat man halt mit so einem Film dann auch leider echt quasi jeden Hype, da wurde ja jeder Hype getötet, der irgendwie hätte aufkommen können. Weiß gar nicht, ob du es vorhin schon mal erwähnt hast, aber ich meine, der hat ja irgendwie bei seinem 20 Millionen Budget auch nur 4 Millionen eingespielt.
Genau.
Also nur ein Bruchteil der Produktionskosten. Da ist sowas wie Vertrieb und so ja noch gar nicht mal bei. Das ist schon, ja, hart. Schon hart.
Ja.
Aber ich muss sagen, was ich an dem Film echt am spannendsten finde, so wo ich auch während ich den geguckt habe, schon drüber nachgedacht habe, man könnte behaupten, dass der Film trashig ist. Aber eigentlich ist er das gar nicht, sondern eigentlich ist er aus meiner Sicht eher so eine Art Anti-Trash-Film. Also eher so ein bisschen wie heutzutage, was weiß ich hier, so Sharknado oder so. Weil es ist ja an sich, ne, wie gesagt, 20 Millionen, okay, da kannst du heute einen Kurzfilm von drehen, aber Anfang der 2000er oder Ende der 90er war das ja noch Geld. Und ich sag mal, es ist eigentlich von der Story her, von der Machart her, ist es ein total trashiger Film, der aber einfach viel mehr Production Value hat und einen viel besseren Cast hat, als er eigentlich haben dürfte.
Das ist größer als die Story auf jeden Fall.
Ja.
Ja. Gerade weil, gut, aus heutiger Sicht sind ja viele zumindest noch bekannt geworden oder haben danach noch größere Sachen gemacht und da so, aber es ist weit davon weg, dass das hier eine Jugendsünde ist oder so, weißt du?
Richtig.
Man merkt aber dem Film, und das ist mir jetzt beim nochmaligen Gucken wirklich aufgefallen, man merkt aber wirklich, dass sie nicht richtig wussten, wo sie hin wollten. Weißt du?
Ja.
Dann ist es sehr so die typischen Kiffer-Dude-Witze und oh, wir sind alle so Abhänger und so und hey, auch, dass die Eltern tot sind, das nehmen wir mal alles mal so in Kauf. Er kommt erstaunlich gut damit klar, dass er seine Eltern getötet hat, aber wenn einen die schöne Molly anblinzelt, dann ist das alles nicht so, ist das alles die Welt nicht mehr ganz so grau.
Ja,
und
vor allen Dingen in Bezug auf seine Eltern fand ich halt auch sein komisches Begräbnis da sehr spannend. Ja, und ich bin ja immer nur eine Enttäuschung für euch gewesen und dann habe ich euch auch noch getötet, aber ich hoffe, dass ihr mir verzeihen könnt, weil ab jetzt will ich ja alles anders machen.
Genau,
und so. Und
auch als er dann, ja, auch, das ist trotzdem eine der stärksten Szenen, finde ich, als er dann auch danach sich an seine beiden ebenfalls ja von ihm unbeabsichtigt getöteten Freunde wendet und sagt, hey, was haben wir alles zusammen gemacht, wir haben zusammen abgehangen und Fernseh geguckt und gekifft und abgehangen und Fernseh geguckt und gekifft und abgehangen und und dann ihm so klar wird, dass er nicht mehr über die sagen kann als das halt,
ja,
ne?
Ja, ja.
Und auch total witzig, dass ihm halt Mick auch so Ratschläge gibt. Weißt du, das sind so wie Leute, die im Leben in der Theorie gut sind, von denen du aber weißt, sie machen selber nicht, was sie dir raten halt.
Ja,
so, ne?
Ja, ja.
So Leute wie ich, in der Theorie bin ich gut mit meinen Ratschlägen, ich halte mich nur selber nicht dran. Das gibt so, ja auch bei ihm so ein
bisschen,
eine Heldenreise.
So ein bisschen,
ne?
Der Bundestrainer der Kiffer.
Ja, so ein bisschen. Es gibt ja auch bei ihm so eine Heldenreise, dass er sich dann am Ende dann doch gemäß dem Motto, manchmal muss man von der Couch aufstehen, um auf der Couch bleiben zu dürfen, dass er dann ja doch was tut, aber er macht natürlich auch aus Eigennutz, weil er ja also wirklich hart, und ich kann es verstehen, in die schöne Molly verliebt ist. So eine Nachbarin möchte man haben. Aber auch dieser ganze Teil mit der Druide, mit Debbie, die dann auch so parallel irgendwie so unterwegs ist, das sind alles so Sachen, weißt du, sie versucht auch, es gibt doch die Szene, wo die mit den aus irgendeinem Grund auch den Truck von Randy klauen, hijacken, um damit zur Schule zu fahren. Da rennt sie doch zum Auto, um denen zu sagen, hier, was da los ist, und wird dann von dem Auto aus Spaß, also quasi aus Spaß, ist halt eine dumme Idee, von hinten auf so einen Truck zuzulaufen. Totenwinkel, ne? Und wird dann halt irgendwie angefahren, wird um die halbe Straße quasi geschleudert, nur für diesen Gag, dass man ihr ein bisschen, dass Randy ihr so ein bisschen hier Mund-zu-Mund-Beatmung geben lassen darf. Und sie sagen kann, du hast aber Mundgeruch und so. Aber die hat überhaupt keine Interaktion mit denen halt, ne?
Ja, und vor allem das Lustige ist, dass sie es halt wirklich völlig angewidert sagt und er danach dann grinst, als ob sie ihm irgendwie gerade das geilste Kompliment der Welt gemacht hätte.
Da habe ich mich auch gefragt, ob die irgendwo wirklich mit dieser Figur Randy irgendwo hin wollten. Das wirkt einfach wirklich überhaupt nicht so halt, ne? Also, er ist nun, wieso man auch, gut, das ist halt so Kifferlogik, ne? Hey, wir brauchen Informationen über den Teufel. Ich kenne einen Typen, der hört Heavy-Metal-Musik. Also, ergo, muss der ein Typ sein, der sich auskennt mit Teufeln. Ne?
Ja,
also fragt man den halt, ne? Wie witzig er aber auch sagt, ich hab da keine Ahnung von, Leute, ich mag nur die Musik. Also, ja, aber das sind alles so Zufälligkeiten und so kleine Sachen, die auch auf die Hauptstory überhaupt keine Notwendigkeit haben, aber vielleicht ist das so
aber das
aus
Kifferlogik. Aber das haben sie ja auf jeden Fall auch schon cool gemacht, weil er ja jetzt nicht, die offensichtliche Lösung wäre ja gewesen, ihm ein Slayer-T-Shirt zu geben, aber nein, er hat ein Quiet Riot-T-Shirt an. Also,
willst du sagen, er ist ein Poser oder was?
Das jetzt nicht, aber es ist halt wirklich, ich sag mal, so viel, so weit von dem Metaller mit Teufelsahnung entfernt, wie es nur geht. Also,
ja, das wird zumindest absichtlich gewesen, so gewesen.
Ja, klar, sein, ja. Also ich glaube schon, dass bei solchen Details, da werden die Leute, die den Film gemacht haben, schon so tief im Thema gewesen sein. Und selbst bei dem, ne, selbst bei dem Rumgemache von den beiden KISS-Fans, könnte ich mir sogar tatsächlich noch vorstellen, also die offensichtliche Erklärung wäre natürlich, naja, wahrscheinlich mit einem KISS-Song wäre das Budget wahrscheinlich 40 Millionen gewesen.
Das könnte sein, ja.
Das kann natürlich auch trotzdem sein, aber was ich mir auch vorstellen kann, ist, dass es halt auch so ein augenzwinkernder Witz war, dass halt dann auch so ein bisschen vielleicht so nach dem Motto, guck mal, das sind voll die Poser, eigentlich kennen die Band überhaupt nicht und hören die auch nicht. Das
könnte aber auch sein, ja. Aber
willst du das verkleiden sich halt.
Aber willst du das Kelly Monaco unterstellen?
Nein, Kelly Monaco in privat hört sicherlich nur Kiss.
Aber darüber habe ich mich auch vielleicht ist wirklich so ein Seitenhieb mit, eigentlich hören die Bands gar nicht. Und gerade auch in solchen Situationen. Ich erinnere mich noch so, in den 2000er Jahren gab es doch mal so eine ganz harte Phase, wo wirklich jeder Ramones-Shirt getragen hat. Wirklich, wo Fernsehmoderatoren Ramones-Shirts getragen haben. Und auch auf Fragen, was ist euer Lieblingssong, kam vielleicht noch hier, der hier gespielte oder so. Aber dann war schon vorbei. Weil du auch genau wusstest, ey, ihr tragt das aus coolen Gründen. Weißt du?
Ja, aber, das, weil's jetzt aber ich
ist,
muss
das zu tragen halt, ne?
Das stimmt. Aber da muss ich aber zu meiner Schande gestehen, dass meinen ersten No-Effects-Pulli, das ist der Pulli, den quasi jeder hatte mit dem Auge auf dem Rücken, den habe ich auch nur gehabt, weil ich den cool fand und habe danach erst irgendwann die Band entdeckt.
Das ist ganz ehrlich klar. Das haben wir alle getragen und so. Das ist bei uns allen so gewesen, solche Sachen. Ja, klar, ja. Ne? Das ist manchmal, aber bei den Ramones fand ich, das gab es mal wirklich so eine Phase in den so 2000er Jahren, wo das so en vogue war, dass wirklich jeder ein Ramones-Shirt getragen
hat. Das ist ja, glaube ich, durch H&M mittlerweile mit allen möglichen, mit Nirvana und weiß ich nicht was. Aber da muss ich sagen, da fand ich mal sehr cool, da wurde Henry Rollins mal interviewt, weil das Logo von Black Flag von der Band halt auch so einen ähnlichen Status mittlerweile schon hat, dass halt Leute dann mit so einem Shirt rumlaufen, die halt die Band überhaupt nicht kennen. Und ich fand sehr cool, dass Henry Rollins dann gesagt hat, ey, ganz ehrlich, das ist doch völlig egal und das stört mich überhaupt nicht, weil er gesagt hat, es gibt einfach so Logos und das ist quasi so ein Ritterschlag, wenn ein Logo so einen Stellenwert erreicht, dass es einfach völlig unabhängig von der Band oder von dem ursprünglichen Zweck auch für Leute funktioniert. Ja. Dass sie es einfach designmäßig geil finden, da hat er überhaupt kein Problem mit gehabt, weil er gesagt hat, so was weiß ich, ne, wenn, ne, was weiß ich, jetzt ein Levi's-Logo oder Ford oder weiß ich nicht was alles, ne, das sind halt alles so Logos, die haben mittlerweile eine andere Aussage als nur noch das Logo einer Firma zu sein oder eines Produktes oder so.
Absolut, ich verurteile das auch überhaupt nicht. Ich finde das sogar, ich verurteile eine Menge. Vielleicht sollte ich ein paar Sachen mehr verurteilen, aber das verurteile ich auf jeden Fall nicht, was ich alles schon habe.
Wobei ich in der Hinsicht, da sind wir dann auch wieder beim Punk, wo ich mal sehr lachen musste, war, als ich mit meiner damaligen Freundin unterwegs war und sie eins von meinen Misfits-Shirts getragen hat. Und wir waren irgendwie, ich glaube, im Ruhrpark in Bochum, so ein Einkaufszentrum. Und irgendwie haben immer so Frauen im mittleren Alter, haben immer so ganz anerkennend und erfreut meiner Freundin zugenickt, bis ich irgendwann gecheckt habe, dass die wahrscheinlich dachten, das wäre ein Shirt von den Misfits aus Oberhausen. Also von dem weiblichen Kabarett-Duo.
Okay, das sagt mir gar nichts.
Ja, wie gesagt, hier in der Ecke sind die dann doch eher so ein Ding und aber ich sag mal so, die Erklärung war auf jeden Fall schlüssiger, als dass ich denen zugetraut hätte, dass sie halt die Misfits, die Punkband kennen.
Also, wieso applaudieren sie dir alle, wenn du dieses I'm with Stupid Shirt trägst?
Ja, ja.
was ist denn da los und so weiter?
Genau.
Okay, aber ich nehme der ganzen Sache, dass du dem Film durchaus was abgewinnen kannst.
Halt. Ja, also ich fand den auf jeden Fall sehr, sehr unterhaltsam, sehr spaßig und letztendlich, ne, so wie gesagt, du hast mir erst den Titel gesagt, dann habe ich die Besetzung gesehen und dann hast du noch mal so ein bisschen ansatzweise mir erklärt, worum es geht, aber das brauchtest du zu dem Zeitpunkt schon gar nicht mehr, weil der Name und die Besetzung eigentlich, und wenn man dann noch weiß, wann der Film entstanden ist, da weiß man eigentlich schon alles, was man über den Film sagen muss. Ich weiß, das ist sehr nett, dass ich euch das jetzt am Ende der Folge sage und nicht am Anfang. Hättet ihr euch die Folge sparen können, aber
niemals.
Irgendwie müssen ja die Podcast-Millionen beim Gregor auf dem Konto landen.
Es ist einfach, weißt du, ich versuche doch einfach nur auf die Art, mich überall akkreditieren zu lassen, weißt du? Wie viele Hörer haben Sie alle? Können Sie das vielleicht noch mal in Zahlen ausdrücken? Alle! Nein, aber ich finde es einen lauschigen kleinen Film, der viel zu wenig Aufmerksamkeit hat und jetzt dadurch, dass er jetzt auch 25 Jahre alt geworden ist und ich dadurch endgültig. Alles so traurig. 25 Jahre. Einfach das Gefühl habe, ein bisschen Liebe für solche Filme, die damals kein großer Erfolg gewesen sind halt. Ne?
Ja, vor allen Dingen, ich denke, wenn du den heutzutage, wenn du da nochmal so einen kleinen Re-Release machen würdest, und wenn es nur bei irgendeinem Streaming-Dienst meinetwegen wäre, aber ich glaube, der würde durchaus sein Publikum finden, halt so. Die mittelalten weißen Männer und Frauen, die damals jung waren.
Schatz, das war diese Alba.
Genau.
Das war unsere Megan Fox der 2000er Jahre und so halt. Ne?
Obwohl
ich bei dem Film jetzt auch wieder gemerkt habe, wie exzessiv ich mal irgendwann, es gab so eine Zeit, wo ich exzessiv Dracula von Rob Zombie gehört habe. Und immer, wenn ich den Song in dem Film höre, denke ich, das ist schon ein Meisterwerk, der Song, weißt du?
Ja,
der ist toll, ja. Ach ja, Todde, ich glaube, dann sind wir durch mit dieser Besprechung dieses Films und wir können uns wieder die Hände zurückreichen.
Genau.
Es hat mir wie immer sehr, sehr viel Spaß gemacht und vielen lieben Dank, dass du dabei gewesen bist.
Ne? Ja,
das Händchen gerne, gehalten gerne. Hast.
Richtig.
Alles richtig, klar. Ne?
War ein Spaß, auch euch Zuhörenden, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
Jetzt könnt ihr uns mal sagen, ob ihr vielleicht den Film kennt und wenn nicht, ob ihr vorhabt, euch den mal die Blu-ray von mir zu leihen für einen kleinen Centgeld. Damit verdiene ich zukünftig mein Geld. Verleihe ich meine Blu-ray, die Wanderkiller an Blu-ray.
Ich habe gerade verstanden, ihr könnt uns ja mal verraten, ob ihr einen Film kennt.
Ja, genau, das auch.
Irgendeinen. Sagt uns doch mal, ob ihr einen Film kennt.
Macht ihr das nicht so? Ist das nicht so, was so Influencer und so machen, dass sie dann irgendwas
total Banales fragen? Ja, ich glaube, das wäre der ultimative Call to Action.
Also. Hat einer von euch schon mal einen Film gesehen da draußen?
Mal, habt ihr schon mal Filme gesehen? Wenn ja, dann sagt mir doch mal, wie ihr die so fandet.
Hier in meinem Kleinstadtkino hat man mir gesagt, es gibt jetzt Bewegtbilder. Man mag es nicht glauben. Und so. Ja. Es ist ein Träumchen. Na gut.
Und schön auf Social Media anfangen mit, bin ich eigentlich der Einzige, der schon mal einen Film gesehen hat?
Habt ihr schon mal in einem Büro gesessen? Ist euch schon mal aufgefallen, dass mit anderen Menschen zusammenzusetzen schwierig sein kann? Und dann ist aber eben komplett ignorieren, was die Leute schreiben, weil es ja egal ist, es geht ja nur um Traffic. Weißt du?
Genau.
Wir haben das komplett verstanden, das Game.
Ja, weißt du? Aber wir sind quasi der Mick. Also wir wissen genau, wie das Game funktioniert, aber ernsthaft nutzen wir es dann trotzdem nicht.
Wie sagt man zu Nerds? In der Theorie sind wir super. Hm? Was ist der Unterschied zwischen Wissen und Kompetenz? Das ist schon fast philosophisch, ne?
Ich wollte gerade sagen, also wir sind jetzt aber schon ernsthaft zu philosophisch.
Ist echt ganz hart zum Ende, Wissen und Kompetenz. Ich habe lernen müssen, Wissen, wenn man Kompetenz ist, wie man das Wissen, was man hat, anwendet. Ne? Ist das der Unterschied? Vielleicht, ich hoffe es. So, jetzt sind wir aber sehr abgeschweift, so als hätten wir uns noch was, als hätten wir noch, ne? Was zu uns genommen. Das wollen wir jetzt aber nicht. Alles klar. Lieber Todde, dann dir vielen lieben Dank. Ne? Es war mir wie immer eine Ehre und ein inneres Blumenpflücken. Und in diesem Sinne, macht's gut. Tschüss und ciao.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.